wir haben mal wieder was Neues für euch. In der 210. Folge zum ersten Mal ein Pärchen im Doppelgespräch mit uns. Ganz spannende Angelegenheit, denn es sind auch zwei Menschen aus zwei unterschiedlichen Nationen, die an einem dritten Ort sich kennengelernt haben und jetzt gemeinsam in Hamburg Marathon laufen. Lange Rede, kurzer Sinn, Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, also es ist dann so kompliziert, aber es war bis jetzt alles richtig zumindest, ja, das ist ja schon mal etwas. Und übrigens, Leute, 210 habe ich auch deshalb gesagt, weil wahrscheinlich werden wir mit dieser Folge oder mit der nächsten Folge die 2-Millionen-Grenze übertreffen. Ey Leute, 2 Millionen Downloads und Streams, ja, da in aller Kürze und aller Herzlichkeit nochmal vielen Dank an euch alle, weil das ist schon eine ziemlich verrückte Marke.
Also, das war jetzt sicherlich keine Marke, Ralf, an die wir gedacht haben, als wir mit dem ganzen Thema angefangen haben. Aber ich muss ja auch gestehen, natürlich nutzen wir dieses Tool, diese Plattform, wo wir die Folgen hochladen, ja, also wöchentlich, ja, und man schaut zwischendurch vielleicht auch nochmal rein, ob da irgendwie, was weiß ich, wie die aktuelle Folge so läuft, ja, aber ich stelle da jetzt selten ein, dass man quasi All-Time-Downloads und Streams sich mal einen Blick drauf wirft. Ne? Man guckt halt, wie lief die Folge letzte Woche oder wenn man einen bestimmten Gast hat. Das ist jetzt letzte Woche mit Florian Neuschwander, klar, die funktioniert natürlich auch sehr gut, weil er eine riesen Fanbase hat. Aber wenn man dann irgendwann doch mal wieder in die Verlegenheit kommt zu sagen, ach komm, jetzt gucken wir doch mal, wie viel haben wir eigentlich schon, wie viel Downloads und Streams haben wir denn überhaupt bisher gehabt? Das klingt ja schon spooky, wenn man auf einmal realisiert, man ist kurz vor 2 Millionen. Das, ja, für so unser kleines, aber feines Nischenformat von zwei Typen, die ab und zu über Laufen quatschen und vielleicht auch mal über andere Sportarten, aber das ist schon krass, ja. Da, also vielen, vielen Dank an alle, die uns regelmäßig hören und die uns natürlich auch immer wieder weiterempfehlen, finden wir großartig. Ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen als vielen Dank.
Also Florian Neuschwander ist ja in vielerlei Hinsicht auch ein spezieller Gast, weil er sehr, 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 sehr lange unser Highscore All-Time war.
Stimmt.
Ja, abgelöst jetzt allerdings von der Folge nach dem New York Marathon mit Kai Pflaume. Ja, und mit Kai werden wir in dieser Woche die 20.000 zum ersten Mal überschreiten mit der Folge. Ja, danach folgt dann Flo mit seiner ersten Folge, als er zum ersten Mal bei uns war, weil wir da speziell über eines eurer Lieblingsthemen gesprochen haben, nämlich über Traillaufen. Also wir haben ja über viele Sachen mit ihm schon gesprochen, ne? Aber das hat mich immer wieder erstaunt, dass das so einen großen Anklang gefunden hat. Ja, aber war eine super Folge. Ja, und was vereint beide und uns auch? Richtig, wir haben alle Teams beim Wings for Life World Run nächste Woche. Ne? 5.5. Denkt dran.
Könnt ihr euch immer noch anmelden? Ihr habt
ja,
die Ich habe mit einem
ganz, ganz geilen Trick schon unser Bestzeit-Team hochgepusht. Wir haben ja noch ein Missverhältnis beim Bestzeit-Team zwischen den aktiven und den inaktiven Mitgliedern.
Ja. Ja.
Man kann, wenn man das Team aufruft, also in unserer App aufruft, ja, dann kann man die Mitglieder, die inaktiv sind, anstupsen. Ja, also fühlt euch alle angestupst, ja, ihr habt die Qual der Wahl, ja, wir haben reichlich Teams zur Auswahl.
Ich weiß gar nicht, wo wir bei Adidas aktuell stehen, ich glaube kurz vor 800 aktiven Teilnehmern, ich glaube 1200, 1300 Angemeldeten, mal gucken, was da noch so möglich ist, aber ja, wir freuen uns natürlich über alle, die mit uns laufen, egal ob virtuell oder ich werde ja in München auch vor Ort sein. Ich habe allerdings gehört, der Flagship Run ist inzwischen ausgebucht.
Ja, der ist
leider
ausgebucht, ja. Mhm.
Nichtsdestotrotz, es ist für einen guten Zweck, denn die gesammelten Startgelder fließen alle zu 100% in die Rückenmarksforschung und ja, also ich denke immer, wenn man laufen und einen guten Zweck verbinden kann, dann ist das ja auf jeden Fall immer eine Win-Win-Situation und im besten Fall können ja auch diejenigen, die zwar jetzt dann vielleicht nicht beim Flagship Run dabei sein können, trotzdem virtuell zusammen mit irgendwie Freunden, Teamkollegen oder wie auch immer eine Runde laufen gehen, das macht ja dann im Zweifelsfall auch nochmal mehr Spaß. Ja, bevor wir jetzt weiter...
Gesundheit ist ja leider heute so ein bisschen durchgängiges Problem. Mit den beiden Händels reden wir nachher auch noch über solche Aspekte, die immer ja wichtiger sind als alles andere, aber die Nachricht, die ja vor allen Dingen du auch in diesem Wochenende mitbekommen hast, die hat uns alle schon echt sehr, sehr nachdenklich und traurig gemacht, ja.
Ja, genau. Also wir ist ja klar, dass wir darauf eingehen müssen und irgendwie ist es schwierig, wenn man sonst eher ein, sage ich jetzt mal, heiteres Format hier pflegt, an welchem Punkt man das einbaut. Einen guten Punkt gibt es dafür wahrscheinlich nicht, aber wir haben gesagt, wir wollen natürlich darüber sprechen, am besten jetzt doch gleich zu Beginn der Folge, denn der Schweizer Marathonläufer Adrian Lehmann ist leider am vergangenen Wochenende in Folge eines Herzinfarkts verstorben. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich weiß, ganz viele haben die Story bei mir gesehen, also das zeigt auch natürlich, was das für Wellen schlägt, hier in Deutschland natürlich auch und im angrenzenden Ausland der Schweiz sowieso. Also Adrian Lehmann ist ein guter Laufkollege und Laufkumpel gewesen, die, also wir kennen uns, ich müsste jetzt lügen, aber viele Jahre, primär glaube ich, haben wir uns kennengelernt, ich weiß nicht mehr, ob es beim Rennen war oder bei den St. Moritz Trainingslagern, die bei mir ja die ersten Trainingslager auch waren, die mit denen ich Erfahrungen in der Höhe gesammelt habe. Und da kommt man natürlich immer, gerade in den Sommermonaten, mit allen möglichen Schweizer Athletinnen und Athleten in Verbindung und hat natürlich auch zusammen trainiert, in Kenia auch. Und das, also ich habe, man hat natürlich Kontakt in die Schweiz, logischerweise. Und ich habe am, ich weiß gar nicht, wann ich das gepostet habe, am Mittwoch, Donnerstag, direkt als ich das erfahren habe, dass er in einer der letzten Trainingseinheiten Richtung Zürich-Marathon, er wollte in Zürich diesen Sonntag starten, es ging für ihn nach wie vor noch um die Olympia-Quali. Er hat schon zweimal sich daran versucht, einmal natürlich Richtung 2016. Wir werden vielleicht manche noch das Video kennen im Ziel von ihm, wo er auch sehr emotional war, weil das Wetter absolut katastrophal war. Katharina Heinig ist damals auch, also jetzt Steinruck, damals Katharina Heinig auch an diesen Witterungsbedingungen gescheitert. Tokio eben auch knapp verpasst. Und jetzt ging es eben in Zürich darum, die Olympia-Quali zu packen, vielleicht noch über die Weltranglistenpunkte. Und in einer der letzten Trainingseinheiten ist er dann zusammengebrochen und wohl laut den Kommuniqués, die man jetzt vom Schweizer Verband bekommen hat oder lesen konnte, unmittelbar natürlich versucht worden zu versorgen, ist dann schnell ins Krankenhaus gekommen. Zunächst hieß es wohl, es ist stabil, aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat er es dann wohl nicht mehr geschafft. Und das muss ich sagen, und ich habe jetzt mit ein paar Leuten geschrieben, weil mir auch viele Kollegen, ich nenne jetzt die Namen nicht, aber auch bekannte deutsche Athletinnen und Athleten, die es vielleicht nicht direkt so mitbekommen haben, weil nicht jeder den ganzen Tag auf Insta hängt, auch geschockte, ähnlich geschockte Reaktionen erhalten. Ich weiß noch, dass ich an diesem Donnerstag, das hat mich getroffen wie ein Blitz, weil Herzinfarkt, Leistungssport, Adrian ist ein bisschen jünger.
Gehört nicht zusammen, ne? Gehört nicht zusammen.
Nee, ist 34. Ja. Das ist nichts, wo du, damit kann man ja nicht rechnen. Und das hat mich schon geschockt, weil es so ungewöhnlich ist. Aber ich habe dann auch erstmal gedacht, naja, so wie das Wording war, Gott sei Dank ja jemand dabei gewesen und dann direkt ins Krankenhaus. Und ich bin irgendwie, ich weiß nicht warum, vielleicht auch naiv gewesen. Ich habe bis Gott sei Dank nicht viel Erfahrung mit Herzinfarkten, also weder persönlich noch so im familiären Umfeld. Ich dachte, das wird wieder. Also, klar, jetzt nicht, man weiß ja nicht, ob man danach noch Leistungssport machen kann oder was vielleicht auch, wenn es schlecht läuft, bleibt. Aber ich bin überhaupt nicht gedanklich davon ausgegangen, dass das so ausgehen könnte. Und als ich am Sonntag von einem Freund aus der Schweiz, der da auch in der Leichtathletik-Szene sehr umtriebig ist, auch in einem großen Management mitarbeitet, mir das geschickt hat, wenige Minuten, nachdem das überhaupt erst online gegangen ist dort, weil sonst hätte ich das auch erst viel später mitbekommen. Ich weiß noch, ich saß bei uns auf der Couch. Ich hab's, ich weiß gar nicht, ich konnte das gar nicht glauben, ich konnte es gar nicht fassen. Das hat mich so geschockt, weil dann jetzt der Punkt kommt, ich glaube, Adrian, ich weiß nicht, wie die familiäre Situation genau ist, ob er verheiratet war oder nicht. Ich glaube, er hat eine langjährige Lebenspartnerin auf jeden Fall. Ich glaube, sie haben noch keine Kinder, nichtsdestotrotz. Mit jemandem, der also unwesentlich nur jünger ist als ich, mit dem ich einen großen Teil meines Lebens sozusagen geteilt habe. Wir haben also geteilt im Sinne von, wir haben den gleichen Lifestyle gepflegt und das war immer extrem und so. Aber dass du dann halt jetzt bei mir der Sprung ja nach Leistungssport schon stattgefunden hat und jetzt auch ein ganz neuer Aspekt im Leben dazukommt, wo man jetzt irgendwie auch Vater ist, das Leben dann doch manchmal so schnell vorbei sein kann und zwar als direkte Folge deines sportlichen Tuns. Und wir reden ja nicht von Radsport, wo natürlich auch immer Scheiße passieren kann, dass dich ein Auto übersieht oder irgendwie sonst was, sondern es ist halt Laufen, ne? Das hat mich am Sonntag so aus der Bahn geworfen, irgendwie, das hat mich so beschäftigt, auch nachts noch, das ist krass, ja, und tut mir wahnsinnig leid einfach auch, das ist einfach, ja, ist viel zu jung und ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, es ist einfach schlimm.
Ja, also kann, glaube ich, nur der Appell sein, ey, genießt jeden Tag, ja, weil keiner von uns weiß, was morgen ist. Ja, deshalb ja. Heute genießen, nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht nächstes Jahr, nee, heute. Und achtet auf euch, ja. Guckt auf euren Körper, ja, lasst euch checken. Können zig Dinge sein. Herz ist immer schwierig und man kann präventiv da eine Menge machen. Was jetzt genau Ursache war beim Edu, ist auch egal, weil das spielt überhaupt keine Rolle. Aber man muss schon auf sich aufpassen, wenn man so extrem Leistungssport macht oder überhaupt Ausdauersport macht. Das ist nicht ganz ohne. Ja, und das sagen wir auch immer mal wieder vor so einem großen Ereignis, wie wir das ja jetzt am Wochenende in Hamburg begleiten dürfen. Das ist halt natürlich so ein Ziel, denn man hat darauf hingearbeitet und, ja. Und vielleicht achtet man einmal nicht auf irgendwelche Signale und das ist nicht gut. Ne? Macht es nicht, ja. Checkt euch aus vorher, ja, wenn ihr euch irgendwie fühlt, abchecken, ne, und alles andere hilft nicht. Ja, und in Richtung Hamburg schließen sich ja tatsächlich da auch nochmal ein paar Kreise, weil Katharina Steinruck wird da ja auch starten. Damals in Zürich war übrigens Regensturm und knapp über Null, also ganz, ganz schlimme Bedingungen.
Es sind ganz viele sehr ausgekühlt.
Ja, und Tom Gröschel wird ja da starten, der zuletzt größere Teile des unmittelbaren Trainingslagers und des Trainings vor Hamburg mit Adrian Lehmann zusammen bestritten hat. Also das wird schon sicher auch für die Profi-Athletinnen und Athleten, die ihn gekannt haben, sicher nochmal ein emotionaler Moment werden dort. Das ist ganz klar.
Ne? Ja, ja.
Ja, aber da sind die Bande ja zum Glück auch kurz zwischen euch Profis im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum, ja, weil so groß ist die Szene dann am Ende auch nicht, ne?
Nee, also man ja, hatte immer, vielleicht durch die Trainingslage in der Schweiz, ich weiß gar nicht, oder, also ich hatte zu den Schweizer Läufern eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis, man ist einfach leicht in Kontakt gekommen, leicht ins Gespräch gekommen und auch, ist einfach selbstverständlich auch, fand ich, gewesen, so ist es mir gegenübergebracht worden, dass man da dann auch für die, ich sage jetzt mal Locals, ich meine, St. Moritz ist meistens ihr zweites Wohnzimmer schon von klein auf, dass man da auch immer so ein bisschen an die Hand genommen wurde, eingeladen wurde und zu allen möglichen also Trainingseinheiten und so weiter, auch sonstige Freizeitaktivitäten, das war schon immer besonders ganz speziell und habe mich da immer wahnsinnig wohl gefühlt in der Schweizer Gesellschaft, auch mit vielen Schweizern und Keniern so trainiert, das ist schon, das war schon immer sehr, sehr schön.
Ja, und am Wochenende habe ich noch so gedacht, da war ja London Marathon, da haben wir natürlich auch auf die beiden deutschen Jungs geguckt, die da echt ja fantastische Platzierungen vor allen Dingen erlaufen haben, Hendrik Pfeiffer und Johannes Motschmann. Aber da habe ich halt auch gedacht, so die britische Laufszene habe ich weniger im Straßenlauf, weniger so im Fokus. Ja. Kanntest du die Leute, die so jetzt außerhalb von Mo Farah dort in der Laufszene unterwegs waren? Weil Emil Keres, der jetzt ja da sehr, sehr gut gelaufen ist und Dritter geworden ist übrigens, ja, zweiter Marathon erst, aber das ist ja ein Riesentalent und trainiert bei deinem letzten Coach. Ne?
Ich wollte gerade sagen, Ralf, du hast es natürlich korrekt hier schon wiedergegeben, weil du einfach sehr gut informiert bist. Ich wollte jetzt damit überraschen, dass ich den schon kannte. Also man kann den schon kennen, weil der auch auf kürzeren Strecken, 10 Kilometer Halbmarathon, schon extrem gute Leistungen abgeliefert hat. Und wer so starke Leistungen bringt als Nicht-Afrikaner sozusagen, da gibt es jetzt auch nicht zwei Hände voll, deswegen sticht er da schon ein bisschen raus. Ich kenne ihn aber primär deshalb, weil er genau eben auch bei Renato Canova trainiert, seit ein paar Jahren schon. Und ich müsste es, weiß nicht mehr, 2021 glaube ich, weiß ich noch, dass er eine interessante Geschichte erzählt hat, Renato. Denn wir waren in Kenia und er meinte, also es gibt eine E-Mail-Adresse von ihm, eine private E-Mail-Adresse, die haben jetzt nicht, glaube ich, keine Hundertschaften an Leuten, also musst du jemanden kennen, der jemanden kennt, dass du von Renato die E-Mail-Adresse hast, aber ab und an, ja, Laufwelt ist klein, kriegt man dann doch mal die E-Mail-Adresse vielleicht geschickt, wenn man da Kontakt sucht. Und es war offensichtlich so, dass Emil Keres, über wen auch immer, mit Renato in Kontakt getreten ist und ihn bat um Trainingsunterstützung. Und dann hat er ihm ein paar Pläne geschickt, aber die haben sonst außerhalb E-Mail sich nie ausgetauscht.
Pläne geschickt? Und das hat, ja, was, ja, macht er?
Ja, und also ich schätze mal wahrscheinlich auch unentgeltlich, so wie es bei mir damals der Fall war. Und weil er dann irgendwie gedacht hat, okay, komm, ist ja wirklich auch Renatos Leidenschaft, hat er ihm Pläne geschickt und dann sind die per E-Mail in Kontakt geblieben und er hat ihm halt immer wieder auch von Rennen erzählt, die er bestritten hat und so konnte er halt ein bisschen den Werdegang verfolgen. Und dann hat er irgendwann aber doch auch große Sprünge gemacht, eben in besagte Dimensionen, wo er dann ja irgendwann unterwegs war. Und er hat gemeint, ich war, glaube ich, mit ihm beim Mittagessen und meinte so, ja, ich habe jetzt dann im Anschluss noch einen Termin, bin auf einen Kaffee verabredet hier im Care Review. Ich treffe jetzt jemanden, der gesagt hat, er ist ein Athlet von mir, aber ich habe echt gesagt, gar keine Ahnung, wer das ist. Und jetzt bin ich mal gespannt. Und nach dem Kaffee-Date kam er dann zu mir, jetzt weiß ich, wer das ist. Das ist Emil Carrez, den trainiere ich seit einem Jahr. Aber nur per, ich schicke ihm ab und zu mal so ein paar Wochenplan und dann macht er das alles, was ich aufschreibe. Und das ist jetzt der, jetzt weiß ich, wer das ist. Der ist ja total gut geworden jetzt. Und ich glaube schon, dass die natürlich in der Zwischenzeit sehr viel enger zusammenarbeiten. Aber also der Anfang dieser Trainer-Athleten-Beziehung war einigermaßen amüsant, weil er einfach gesagt hat, irgendein Dude hat ihn angeschrieben und so ist halt Renato. Dachte sich, ja gut, komm, dann schreibe ich dir mal da Patrick-Bene, dann hat er alles brav abtrainiert. Die Ergebnisse waren dann auch so, dass er sich vorstellen konnte, dass er das ja auch irgendwie geschafft hat wahrscheinlich. Und dann ist auf einmal jemand, der halt 27 Minuten und Halbmarathon, müsste ich jetzt lügen, ich weiß nicht, ob der schon eine 60er-Zeit auch vielleicht sogar stehen hat, halt abliefert. Und jetzt Marathon-Debüt war das ja, glaube ich.
Nee, war zweiter Marathon.
Ah, zweiter, Entschuldigung, zweiter. Mhm. Ich überlege gerade, wo war dann letztes Jahr? Kriege ich gar nicht zusammen, aber auf jeden Fall nichtsdestotrotz.
Also ist der nicht letztes Jahr auch in London gelaufen? Schau mal nach, genau.
Dann im Herbst vielleicht gar kein gerannte Jahr. Also auf jeden Fall eine 206 jetzt gerannt, ist brutal. Dritter Platz ist, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, ich weiß aber nicht, ob das validiert ist, das beste Männerergebnis, also für britische Männerergebnis.
Britische Männerergebnis, ja.
Seit 96 oder sowas. Also schon eine ganze Ecke her. Und dementsprechend ist natürlich in Großbritannien da der Hype natürlich auf jeden Fall da, sehr nachvollziehbar.
Absolut. Übrigens, der läuft sehr, sehr schön, wenn ich das mal sagen darf. Ja, ja. Also einen sehr runden, sehr schönen Laufstil so nach vorne. Also das ist nicht nur irgendein Dude, der mal ein paar Trainingspläne abtrainiert hat, sondern der hat auch ein richtiges Talent. Ne?
Kann man ist auch sagen. In Kenia sich nicht zu schade, wenn er dort trainiert, auch durchaus gegen die lokale Elite hier an Crossläufen teilzunehmen. Und da kann man eigentlich fast nur schlecht aussehen. Ja, ich glaube, in einem der Kenia-Videos, wenn ihr bei mir auf YouTube schauen wollt, von 2022 haben wir den Eldoret Cross besucht. Da ist damals ja auch Hendrik Pfeiffer mitgelaufen und auch Emil Carrez. Und ich glaube, Emil Carrez war sozusagen ja nicht der beste Nicht-Afrikaner. Allerdings ist auch nicht ganz vorne dabei.
Als 93.
Gefühlt ja. Im Endeffekt vielleicht ein bisschen besser, aber das Niveau vor Ort ist halt auch einfach nicht von dieser Welt. Das ist Wahnsinn. Und die Crossläufe oder der Crosslauf dort war auch extrem, weil so ein künstliches Wasserloch angelegt wurde, wo die, glaube ich, auch ein bisschen übertrieben haben, weil die da wirklich bis zu den Knien durchwarten mussten. Und ja, man sieht auch im Nachgang, wie die Jungs da ausgesehen haben, auch Hendrik. Das war eine absolute Schlammschlacht.
Also hatte ich richtig in Erinnerung, London letztes Jahr 208,07 gelaufen beim Debüt.
Das ist auch schon ein krasses Debüt, ja, das ist auch ja. Schon gut.
Ja, also ja, und bei den Frauen gab es natürlich ein besonderes Rennen. Das hatte sehr viel Schönes. Also ich habe dann halt, also aus zweierlei, also ich gucke natürlich sowieso den Kram an. Gestern war ja so ein Tag, hatte ich ja in meiner Story kurz gepostet. Ja. Also ich musste Marathon angucken. Ich musste natürlich zwei Radrennen angucken. Lüttich-Bastogne-Lüttich und Türkei-Rundfahrt hat angefangen. Dann gab es den Ironman in Südafrika und den in Valencia. Fußball war natürlich auch noch. Und trainiert habe ich auch noch, ja. Also das war schon ein anstrengender Sonntag. Ja, so sind meine Sonntage, die sind echt anstrengend, ja.
Sportgeprägt.
Aber London ist erst eine tolle Übertragung vom Marathon. Ich habe mir die bei den Kollegen von der BBC angeschaut. Die machen das richtig gut. Und es war ja auf der einen Seite bei den Männern dann nachher nicht mehr so super, super spannend. Aber Kenenisa Bekele, ja, mit über 40, eine 204, ja, leckt mich mal am Ärmel, ja. Und das ist wirklich, der ist wirklich extrem cool gelaufen und die haben ja irre schnell angefangen und dann war das ja ein Ausscheidungsrennen, ja. Wer bleibt übrig? Zwei sind dadurch übrig geblieben und dann kam halt Emil Carrez schon, ja, der nicht vorne mitgegangen ist in der ersten Gruppe. Und weißt du was, ich habe jetzt nochmal nachgelesen und das konnte ich fast gar nicht glauben. Kenenisa Bekele ist der einzige Äthiopier in der Marathon Zeit 23 und 24, der einzige Äthiopier, der unter 205 gelaufen ist. So habe ich auch geguckt, wie du jetzt guckst.
Das kann ich fast nicht glauben.
Das habe ich heute in einem englischen Artikel gelesen.
Ich glaube, dass, also dann ist, ich weiß nicht, ob der ganz aktuell ist, weil zum Beispiel alleine jetzt auch der Sieger des Boston-Marathons ist doch kein Eritreer, der ist doch auch Äthiopier. Der ah, stimmt, aber der ist nicht unter 2,0, stimmt, der ist nicht unter
2,0. Der ist nicht unter 2,05 gelaufen.
Sissé Lema, ist der nicht?
Sissé Lema, was ist Sissé Lema?
Aber der ist 2023 im Dezember 2,01 gelaufen, in Valencia nämlich.
Stimmt. Und was war denn das dann für ein Artikel? Weil ich habe nämlich auch gedacht, kein Äthiopier unter 205, das kann doch nicht sein.
Ja, das, also ich glaube, dass die nicht so super jetzt dicht abgeschnitten haben insgesamt, das sagt mein Bauchgefühl auch, aber das wäre schon richtig krass. Das kann ich fast nicht glauben. Genau, und dieser Lämmer, der auf jeden Fall nicht. Also vor allem, ich überlege gerade, wer ist denn in Valencia mit ihm da vorne? Das war irre schnell, das war ja auch eine 201er-Rennen, also da waren ja noch andere dabei, das waren, glaube ich, waren das dann alles andere wieder Kenianer.
Aber Lemmer war relativ weit vorne, ne?
Ja.
Ja, also, stimmt offensichtlich nicht, aber...
Aber egal, also ich meine, Chinesa
Bekele, wenn auf einen zutrifft... Es geht Richtung Olympia.
Genau, wenn auf einen zutrifft, dass Totgesagte länger leben, dann auf jeden Fall auf Chinesa Bekele. Also wie oft dem seine Karriere schon quasi beerdigt wurde, wo dann die Leute gesagt haben, oh, jetzt ist hier das zweite Mal hintereinander in einem Marathon ausgestiegen und hat in dem Jahr gar kein gefinishtes Rennen. Da, die Karriere ist vorbei, da war der Mitte 30 oder Anfang Mitte 30. Und gegen Eliud Kipchoge macht er keinen Stich mehr. Ja, im direkten Vergleich vielleicht nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, gib uns noch mal 3 Jahre. Also ohne jetzt, also Eliud Kipchoge, ganz großartige Leistung, aber ich würde jetzt mal sagen, bei Kenenisa die letzten paar Rennen
zeigt die Kurve eher... Warte doch mal Paris ab, das kann doch ein episches Rennen werden.
Genau, zeigt die Kurve leistungstechnisch nach oben. Guck mal, Valencia ist eine 2,04 hochgerannt. Das war erst im Dezember, jetzt in London wieder 2,04 gerannt. Und wenn ich jetzt die letzten 2, 3 Rennen, gut, Berlin ist Eliud gut gelaufen, aber jetzt nehmen wir mal Boston und nehmen wir mal jetzt Tokio, die waren jetzt eher nicht so prickelnd. Und das kannte man davor bei Eliud ja nicht. Während bei Bekele, da war man irgendwie sich so sicher, das wird jetzt eine 50-50-Nummer bei jedem Rennen. Und der bringt jetzt mit fortgeschrittenem Alter doch eine echt erstaunliche Konstanz da wieder rein auf einem absoluten Top-Niveau.
Und bei den Frauen natürlich sauspannend. Zwischendurch habe ich gedacht, okay, jetzt fangen sie an zu taktieren. Da war, glaube ich, noch 10 Kilometer zu laufen. Ja, jede guckte die andere an. Ja, wer geht jetzt nach vorne? Weil keine Tempo, ne? Frauengruppe, reine Frauengruppe. Dann ja auch nicht in dem Männerfeld drin, sondern extra gestartet. Das heißt, es ist wirklich eine reine Frauengruppe. Aber ja auch auf extrem hohem Niveau. Alle dieselben Schuhe an, ja, alle die gleichen Klamotten an und dann hü, ne?
Ja, wie viel waren es jetzt? Am Ende waren ja, also es gab natürlich 9 Frauen, also Women's Only, wie man so schön sagt, Women Only Weltrekord durch Peres Cepcicir. Aber ich glaube, die Top 3 oder sogar
Top
noch 3. mehr.
Ja, also Top 3 waren, auf jeden Fall. Ja.
Genau, waren alle unter dem alten Weltrekord, der meines Wissens nach ja eigentlich noch von Mary Keitany gewesen sein muss, weil die den eben auch in London gelaufen ist. Und das ist schon eine beeindruckende Demonstration, was gerade da abgeht in der Frauenweltspitze. Und macht natürlich, also so ein Szenario, finde ich, macht natürlich trotzdem das für den Zuschauer auch sehr attraktiv. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von dieser reinen Zeitenjagd. Also auch da wiederum mit Verweis auf Eliud Kipchoge, da ist natürlich die Luft dünn bei Männern. Da ging es oft nicht anders, außer dass du vielleicht in Berlin dann 3 Männer nimmst und ihn halt da hinterher rennen lässt. Und dann hast du dann halt die restliche Übertragung, halt einen Mann, der gegen die Uhr rennt. Ist eine beeindruckende Leistung, aber ich finde es natürlich schon irgendwie cooler, wenn es irgendwie enge Entscheidungen sind und eben der Wettstreit Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Und wenn natürlich auf so einem Niveau das erfolgt, dann ist das natürlich spannend ohne Ende. Auch schön ist jetzt aus meiner Sicht, aber da bin ich natürlich beeinflusst, wenn man sieht, dass von den Top 6 Platzierungen, also sprich Top 3 Männer, Top 3 Frauen, 5 Personen Schuhe mit 3 Streifen getragen haben. Das freut mich natürlich privat, aber
meinst du die Freunde aus Oregon überlegen sich das nochmal mit der Nationalmannschaft
oder was? Ich hab auf den Adidas-Accounts, auf dem offiziellen Adidas-Running-Account auch sehr schöne Insta-Stories gesehen, so sinngemäß Nike What?
Ich sehe schon, ja.
Es ist natürlich auch ein bisschen mit einem Augenzwinker, natürlich ist klar, ohne die entsprechenden Athleten und Athletinnen mit den Fähigkeiten, die Schuhe allein laufen nicht, aber ich glaube, dass da aktuell in der Schuhentwicklung bei Adidas Running vieles richtig gemacht wurde. Pro 3 ist schon ein Brett von Schuh auf jeden Fall gewesen. Das sieht man auch immer häufiger. Man muss eigentlich, kannst du jedes Marathon-Podest inzwischen anschauen, von einem namhaften Marathon, kommst du an den Schuhen nicht vorbei. Und klar, der Evo One ist jetzt kein Schuh, der für einen Massenmarkt konzipiert ist, ganz im Gegenteil. Aber für Top-Athleten natürlich, so wie eben Formel-1-Wagen auch nicht für eine Straßenzulassung bekommt. Und der Schuh, ich sag's mal so, ich drehe mich jetzt mal um, ihr könnt das nicht sehen. Ich habe hier hinten einen da. Bittererweise, ich dachte schon, in meiner Größe ist er eine halbe Nummer zu klein. Warum auch immer der eine halbe Nummer zu klein zu mir geschickt wurde. Aber er war immer noch groß genug, dass ich ihn natürlich anziehen konnte. Oh, und ihr kennt mich, natürlich bin ich trotzdem Balletttänzer im Haus hoch und runter gerannt und dachte mir, Alter, was ist das für ein kranker Schuh? Ja. Weil an dem Schuh viel verändert wurde. Ich will jetzt nicht zu viel Nerd-Talk hier machen, aber
Hast du ein Segment in deinem Haus angelegt oder was bei Strava?
Ich wollte es schon machen. Man muss sagen, ich weiß, jeder Top-Athlet, der irgendwo mit Adidas in Verbindung steht, leckt sich die Finger ab, um an diesen Schuh ranzukommen. Und es ist immer noch nicht möglich, dass alle diese Schuhe bekommen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich so einen bekommen habe, obwohl ich kein Profi mehr bin. Geht aber in dem Fall auch tatsächlich um die Weiterentwicklung, weil ich auch diese Woche, ich bin viel jetzt in Herzogenaurach für dieses große Road Records Event und werde da ein paar Sachen moderieren dürfen. Aber ich habe auch eine Session mit dem Innovation Team, wo es darum geht, dass man Feedback gibt am Ende, wie man die Schuhe natürlich weiterentwickeln kann. Und da greifen die natürlich auch gerne auch auf in dem Fall ehemalige Top-Athleten zurück, die aber eine lange Verbindung zur Marke haben und vielleicht auch sehr, wie sagt man das, detailliert und auch mit konstruktiver Kritik Feedback geben kann. Und ich habe den nicht auf dem Laufband angezogen. Ich war geneigt, das zu machen, weil ich mir dachte, ich habe Bock drauf. Aber ich gebe den Schuh natürlich am Mittwoch wieder so zurück, wie er ist, original. Und wir haben diese ganz dünne Sohle drauf, tatsächlich nicht die Amanal für die nassen Bedingungen hat. Ich wollte das jetzt nicht irgendwie abnutzen. Den Schuh soll jemand bekommen, der ihn jetzt vielleicht hoffentlich noch vor Paris, was auch immer, dann laufen kann. Und bin sicher, ich kriege einen meiner Größe noch in absehbarer Zeit. Das ist jetzt bei mir nicht ganz so kriegsentscheidend. Aber natürlich bin ich mit dem Schuh kurz mal hier im Haus rumgerannt. Und das Sohlenmaterial ist ein anderes. Der Rockerpunkt, also ich weiß nicht, ob alle wissen, was das ist, aber wo der Knick ist, ist anders als beim Pro 3. Und es geht nicht, der Schuh ist noch einfach krasser als der Pro 3. Und Johannes Motschmann, also erstmal Glückwunsch an Hendrik für nochmal ein starkes Rennen, der ja auch Siebtplatzierter jetzt geworden ist in London. Und Johannes Motschmann ist 9. oder 10.? 9.? 10.? 9.?
Ich bin auch nicht ganz sicher, aber eins von beiden. Ja, ich schaue es nach. Also, ich schaue es nach, aber er hatte den Schuh an, ne?
Der hatte eben den Evo an und der hat den Evo auch beim Halbmarathon angehabt in Berlin. Da glaube ich das allererste Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe noch mit ihm gesprochen. Ich glaube auch der gibt den Schuh nur ungern wieder her, weil das natürlich schon, weil es sich geil läuft, muss man so sagen, wie es ist. Und unfassbar leicht auch. Also das ist unglaublich. Du nimmst diese Schuhschachtel in die Hand und denkst dir, die ist einfach leer, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, dass da drin noch Schuhe sind.
Genau. Ey, hat keiner einen Schuh reingemacht. Was soll das?
Ja, mit bisschen üblicher Verpackungsmaterial, was noch drin ist. Da ist wirklich
Johannes 2:10:39, PB ja, ne? Neunter.
Bestzeit auf jeden Fall,
Neunter. Genau.
Neunter, ja. Das ist schon also überragend gutes Ergebnis, natürlich auch aus deutscher Sicht, das muss man mal sagen. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt
zweimal so Top 10 bei einem Major, das ist schon länger her.
Ja, ich rede schon wie so ein typischer Sportfan. Das heißt, als ob ich irgendwas. Aber im Fußball ist auch häufig. Da haben wir doch damals die WM gewonnen. Aber ich fühle mich natürlich dieser Szene immer noch sehr zugehörig. Und dementsprechend freue ich mich für die beiden, weil die einfach sehr gut unterwegs sind. Und das ist einfach ein tolles Zeichen auch. Und dass man da Flagge zeigt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Du, bevor wir jetzt gleich dann zu unserem Paargespräch kommen, und es wird ganz spannend, sage ich euch, ja, ganz spannend, haben wir noch zwei Hinweise für euch. Ja? Das eine ist, Pfingsten, Leute, ja, unser Camp, wir haben noch ein paar Plätze für euch, also schaut noch mal rein, ja, vielleicht noch mal einmal zum Aufklären. Wir haben ja praktisch ein Doppelangebot. Das eine ist halt mit einer Übernachtung in einem fantastischen Hotel in Frankfurt, im JW Marriott. 5 Sterne plus, großartig. Und da ist ein echter Fan unseres Formates hier, ja, in entscheidender Position. Ich glaube, da werden uns sämtliche Wünsche von den Augen abgelesen. Ja, also erstmal, dass wir da sein können, ist schon wirklich großer Sport. Aber für alle, die aus der Region kommen, ja, ihr könnt das Camp auch ohne das Hotel buchen. Einmal nachschauen in den Shownotes, da haben wir den entsprechenden Link drin. Ja, kein Problem. Und dann wisst ihr noch nicht, was hybrides, funktionales Training ist. Das zeigen wir euch aber auch noch, und zwar zusammen mit der Lisa Jacobi. Und da könnt ihr euch darauf freuen, denn das wird, glaube ich, auch nochmal eine spannende Erweiterung eures Potenzials und eurer Optionen, sich mit funktionalem Training besser zu machen als Läuferinnen und Läufer.
Genau, also das ist wirklich wichtig, dass Ralf das nochmal sagt, weil jetzt doch einige Nachrichten sowohl bei Pro Training Tours, die ja für uns die ganzen Buchungsmodalitäten übernehmen, als auch bei uns aufgelaufen sind bezüglich des Preises und dem Grundgedanken, dass es nur diese Möglichkeit gibt, dieses Trainingswochenende zu buchen mit dem Hotel. Ihr könnt auch nur das Camp mit uns buchen, ja. Das ist natürlich möglich, und wenn ihr da Freunde habt oder aus der Gegend kommt, dann ist das natürlich überhaupt kein Thema, dass ihr da anderweitig unterkommt. Also wir freuen uns, wie gesagt, über alle, die mit uns da mit dabei sein wollen. Wir haben noch offene Plätze und wir freuen uns auf, wie viele Wochen haben wir noch? Pfingsten ist nicht mehr so lange hin, 3 Wochen, 4 Wochen?
Ja, sowas. Vier.
Vier Wochen, genau.
Zwischendurch haben wir noch eine Menge, ja, Road to Records, Berlin-Marathon und, ja, Wings for Life, ja, ich fahre noch mal kurz nach Italien, ein bisschen den Bauch in die Sonne halten, mal gucken, ja, achso, nee, Schwimmen, Radfahren, Laufen, das war's, ja, und bei alledem, ja, vergesst nicht unseren langjährigen Partner, kann euch, ja, gerade bei diesen Stresssituationen, gerade wenn es mal wieder so ein bisschen kritisch wird durch die Einflüsse der Natur, ja, und ihr euch vielleicht ein bisschen gestresst habt, wie auch immer, ja, oder das Kalte euch stresst, AG1 zusätzlich zu einer gescheiten Ernährung, ja, kann den extra Kick ausmachen.
Auf jeden Fall, das ist euer Nährstofffundament oder unterstützt euer Nährstofffundament und euer Vitaminfundament ist natürlich wichtig, wenn ihr euch dementsprechend fordert. Und für all diejenigen, die natürlich sportlich unterwegs sind, ist das meist der Fall. Der Vorteil von AG1 ist, dass eben eine tägliche Portion ein Nährstofffundament aus 5 verschiedenen Produkten bildet. Und macht damit so viele andere Multivitamin- und Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen oder andere Greens und Greens-Mischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Ja? Ihr bekommt in einem Monatsabo, was am Ende des Tages auch pro Tag runtergerechnet ja weniger ist als ein Coffee to go, den man sich ja gerne mal gönnt, bekommt ihr zusätzlich eben auch noch 5 praktische Travel Packs, ein Jahresvorrat an Vitamin D3. Und in eurem Starterpaket ist dann auch noch eine Edelstahl-Aufbewahrungsdose drin, ein Shaker. Gibt auf jeden Fall einige Goodies im Wert von 40 Euro on top. Das Ganze ist ohne künstliche Aromen, Farb- und Konservierungsstoffe, ohne Gluten, ohne Eier, ohne zugesetzten Zucker, Nüsse oder Milch. Also extrem verträglich. Checkt das gerne aus unter drinkag1.com/bestzeit. Da kriegt ihr eben dieses besagte Community-Angebot drinkag1.com/bestzeit. Den Link haben wir natürlich auch für euch in den Shownotes.
Sag mal, und Samstagmorgen, Alster Schwimmhalle geht klar, ne? Da ist Rückenschwimmen ein bisschen schwierig, habe ich noch in Erinnerung von den letzten deutschen Meisterschaften, weil da sind so quergestreifte Linien an der Decke. Da verliert man ein bisschen die Orientierung. Bist du gut in Rückenschwimmen?
Ja, ne? Habe ich zuletzt gemacht, wahrscheinlich im Schulunterricht, würde ich mal sagen, irgendwann vor.
Echt? Dann musst du den Rückenschwimmen? Ich weiß gar nicht. Das ist schon zu lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt im Schulunterricht, habe ich im Schulunterricht überhaupt Schwimmen gemacht? Kann mich nicht erinnern.
Nicht mehr bis zur Oberstufe auf jeden Fall. Wir hatten es, glaube ich, nur bis zur 10. Klasse oder sowas. Ja, da ist man alle paar Wochen oder man hat das phasenweise im Schuljahr gemacht, wenn man dann mit so einem Bus immer ins Schwimmbad gefahren ist.
Richtig, da kann ich mich dran erinnern. Ja.
Wollten sich, glaube ich, die dann auch nicht auf Dauer geben.
Ich hatte auch übrigens keine Option, überhaupt Sport im Abi zu nehmen, respektive schon gar nicht als Leistungskurs.
Schwimmen?
Nee, kein Sport.
Hast du nicht nehmen können? Das gab es bei uns schon. Ah, okay.
Nee, das gab es nicht bei uns.
Ich hätte es nicht genommen, wenn man jetzt nicht super leichtathletisch vielseitig ist, macht das auch nicht so viel Sinn. Also wenn du nur laufen kannst, ist das jetzt nicht so hilfreich.
Ja, und dann kommt plötzlich mal ein Ball angeflogen.
Richtig, oder wenn du mit der Kugel irgendwas stoßen musst, da stehst du natürlich als Läufer auch nicht gerade so da, dass du denkst, ja, das sind die 15 Punkte.
Sag mal, aber ich habe ja jetzt gesehen, du hast ja jetzt richtig Fortschritte gemacht, mein Freund.
Bisschen. Also wird langsam. Geht mir, also ich sag mal so, ich war in letzte Woche Donnerstag in München, eben bei Coach Flex. Den müssen wir unbedingt hier auf meinen Podcast auch einladen. Habe ich mir schon oft gedacht, weil der echt viel coole Sachen mir alleine jetzt schon mitgibt, was
über so Zusammenhänge Körper, sind. Über Körperformung, ne?
Ja,
über,
ja Ansteuerung von oder Zusammenhänge von so Muskelsachen. Und da geht es ja oft drum, bei so dieser ganzen Calisthenics-Geschichte, da werden jetzt nicht wahnsinnig große Gewichte bewegt, zumindest nicht primär. Ganz viel passiert ja mit eigenem Körpergewicht und vergleichsweise einfachen Tools. Also ich habe jetzt hier hinter mir auch so eine Klimmzugstange liegen, die man halt jetzt über den Türstock entspannt einhängen kann. Da kannst du aber ganz viele Sachen machen, auch in so Verbindung mit diesen Gummibänder, sodass du dich langsam daran tasten kannst. Und er meinte, um diesen, also wir machen dann so Beweglichkeitstests, dann sieht er auch, wo vielleicht gewisse Schwächen da sind, an denen man arbeiten muss, um die volle ja, Muskelpower letzten Endes irgendwann nutzen zu können. Und auch ein Ausbelastungstest. Allerdings Ausbelastungstest bewusst eben mit einem Gummiband, damit du halt nicht nur zwei Wiederholungen machst, sondern halt ein paar mehr und er auch die Übungsausführungen sehen kann, zum Beispiel deswegen auch ohne Shirt. Nicht, weil ich mich per se so geil finde und sage, es muss alles ohne Shirt sein, sondern dass der Coach auch sieht, welche Muskelgruppen arbeiten oder welche arbeiten nicht. Zum Beispiel sieht man bei mir eben auch am Rücken, dass bei mir die rechte Schulter oft noch höher steht als links und dementsprechend die Muskelgruppen auch anders arbeiten. Wieso, wissen wir noch nicht ganz genau.
Echt? Okay.
Aber ja, ist interessant, also er ist sofort gesehen, dass das ist, steht höher, wenn du ziehst und
der hat dich als erstes gefragt, warum du die Muskeln auf der anderen Seite zu Hause gelassen hast.
Sowieso auch, aber jetzt kommt, er hat dann gesagt, bei den Klimmzügen, also Klimmzüge greift man mit Händen weg, das andere nennt sich Chin-Ups, so wie man das als Kind vielleicht das erste Mal gemacht hat, und da hat er dann irgendwie gesagt, ja, das machst du mal so viele wie geht und bei 15 hat er dann gesagt, okay, kannst aufhören, ich habe gesehen, was ich brauche. Also ich hätte vielleicht noch ein, zwei mehr hingekriegt. Wie gesagt, 15 mit so einem Band, nicht ohne. Aber könntest mal mit einem Band ausprobieren, ist auch jetzt mit Band nicht ganz, also man muss trotzdem was machen. Und genau, da haben wir einige Sachen gemacht, auch so Hand, ja, oft sind die Begriffe auf Englisch, wie nennt man das, Wall Stand, oder du gehst quasi auf die Arme, quasi wie in der Handstandstellung und Wall Walks oder so und läufst da hoch quasi. Und dann hältst du das 10, 15 Sekunden, dann macht man da mehrere Sätze und dann guckt man, wie der Körper so reagiert. Nee, war spannend. Also war, ist ja auch Neuland für mich, aber geht in eine richtige Richtung.
Ja, der Kugelstoß, die Kugelstoßkarriere steht unmittelbar bevor.
Ja, ja, also mal gucken. ja, wir können eigentlich, oder? Leiten wir über zu unseren Gästen
des heutigen Tages. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ja. Also, was können wir schon mal sagen? Wir können sagen, es wird über Sportsysteme gehen, es geht über mehrere Länder, es geht über Tennisspielen, es geht über zusammen an Zielen arbeiten, über Unterschiedlichkeiten, über Ernährungsstrategien vor einem Marathonlauf, also über eine Menge, ja, mit zwei Menschen, die du schon relativ lange kennst, weil du sie beide in deiner aktiven Zeit kennengelernt hast, logischerweise.
Ja, ganz genau, so ist das. Also man muss fairerweise auch dazu sagen, vielleicht manche Hardcore-Szene-Kenner werden sich vielleicht daran erinnern, Sebastian Händel und ich hatten ja gar nicht den besten Start, denn wir hatten ja damals eine durchaus, wie sagt man das, Auseinandersetzung um EM-Plätze 2018 in Berlin, ja, die ja durchaus Schlagzeilen gemacht haben, weil es am Ende dann auch ja, vom Verband ein bisschen in diese Richtung gelenkt wurde, als ob wir beide das Problem haben. Am Ende lag es ja auch an Nominierungsrichtlinien, die nicht ganz klar waren. Das ging dann auch vor Gericht und alles Mögliche. Wir haben heute ein sehr gutes Verhältnis, Gott sei Dank. Ich glaube, weil ja wir beide lang genug inzwischen dabei sind, dass wir inzwischen wissen, dass manchmal das mit dem Verband nicht immer ganz so einfach ist. Und Christina Händel, genau hast du schon gesagt, ist ja inzwischen auch startberechtigt für Deutschland, kommt aber eigentlich aus Kroatien. Kennengelernt haben sich beide aber in den USA im College, klingt jetzt schon krass. Wird ein sehr cooles Gespräch mit den beiden und wir freuen uns sehr, dass wir die beiden heute hier mit dabei haben. So kurz vor ihrem Start am Wochenende in Hamburg, da könnt ihr sie natürlich dann verfolgen und schaltet natürlich hoffentlich bei uns auch den Livestream ein.
Ja, ihr Lieben, dann sagen wir erstmal Premiere. Ja, ein Pärchengespräch hatten wir auch noch nicht, aber in der Rennwoche und dann auch noch beide mit dem Ziel. Ja, welcome zur kleinen Bestzeit-Show.
Danke, danke.
Sehr gern.
Ja, wir haben im Vorgespräch ja schon das ein oder andere Kinderthema geklärt. Ja, wie sieht es bei euch aus mit der Betreuung, mit Mitkommen, Nicht-Mitkommen, Großeltern? Ja, wie handelt man das so als Leistungssportler?
Im Moment beschäftigt er sich oben mit irgendwas, weiß ich nicht genau. Das überlassen wir ihm dann.
Ja, wir sind ja in der luxuriösen Situation, dass wir die anstrengendste Zeit schon hinter uns haben. Die ersten Jahre, gerade dann die ersten Kita-Jahre, die waren für uns als Sportler natürlich nicht immer einfach. Wenn die dann jede zweite Woche irgendwie was anderes aus der Kita mit nach Hause schleppen und man dann als Sportler irgendwie versucht, Abstand zu halten und nicht krank zu werden, aber meistens der macht man dann doch nochmal alles mit. Ja, nee, jetzt mittlerweile ist er 7 Jahre alt, erste Klasse. Dann wird er mit einigen Sachen dann auch schon selbstständiger.
Und weniger krank.
Ja, also
Genau.
da habe ich natürlich jetzt als nicht mehr aktiver Sportler, aber dafür jetzt ja auch Vater schon echt krassen Respekt davor, muss ich sagen, wenn man beides schafft, gleichzeitig zu schultern, also Leistungssport, Alltag, also intensives Training und noch natürlich auch irgendwo Eltern sein fürs eigene Kind. Und wie ihr habt es schon ganz gut geschildert, es ist ja nicht, lässt sich nur nicht vermeiden, dass die natürlich auch den einen oder anderen Infekt mit nach Hause bringen. Das stelle ich mir ganz schön schwierig vor und wahrscheinlich auch manchmal ja ein bisschen. Weiß ich nicht, frustrierend. Also man ärgert sich ja wahrscheinlich trotzdem drüber. Klar, man liebt natürlich das eigene Kind, aber am Ende, wenn ihr jetzt kurz vor dem Wettkampf irgendwie dann krank werden würdet, ärgert man sich natürlich trotzdem wahrscheinlich.
Ja, also das allerschlimmste Erlebnis, was ich mal hatte, da bin ich mit ihm zum Impfen gegangen im Dezember, eine Woche vor der Quali in Darmstadt für die Cross-EM und hätte auch sehr gute Karten gehabt, mich zu qualifizieren in dem Jahr, aber dann ja, war ich dort gewesen, habe mich wahrscheinlich irgendwo angesteckt von einem anderen kranken Kind und dann auf dem Weg nach Darmstadt auf der Autofahrt habe ich mich noch hingefahren, da ging es mir schon immer schlechter. Ich kam gerade noch im Hotelzimmer an und dann hatte ich dann Brechdurchfall gehabt, die ganze Nacht durch.
Ja, da weißt du dann auch,
Das,
dass das keinen Sinn macht
genau.
zu laufen, natürlich.
Ja, das war mein schlimmstes Erlebnis gewesen. Ja, und dann halt noch ein paar andere.
Und mittlerweile ist es so, wenn er jetzt wichtiges Wettkampf hat und er vielleicht krank wird, dann fahre ich mit ihm zum Arzt oder solche Sachen.
Ja, oder
Ja.
auch meine Mutter, die ist auch schon mit ihm zum Kinderarzt gefahren, als es kurz vor Marathon war oder so. Und er brauchte jetzt im Herbst noch eine Impfung oder irgend sowas der Art.
Haben wir jetzt genug Erfahrung
Ja.
gemacht.
Ja, und es ist halt, wie du es halt schon geschildert hast, man ist halt, also man kann sich ja die Zeitpunkte nicht aussuchen. Und ja, wenn es halt kurz vorm Höhepunkt ist, der Sport ist da halt knallhart, es zählt halt am Ende steigt nur die Leistung. Und ja, wenn man halt da krank wird, dann kann man es halt nicht aufs Kind schieben, so hart das halt ist. Wie
Ja.
gesagt, ja, ist ja, wie du es auch selbst beschrieben hast, man hasst ja auch deswegen nicht sein Kind oder so, man hat ja trotzdem will ja auch fürsorgen und alles, aber man muss halt irgendwie versuchen, wie man dann halt in solchen Situationen, wenn es dann richtig drauf ankommt, auch versucht, irgendwie beides unter einen Hut zu kriegen.
Ja, aber so eine Rennwoche ist ja in der Hinsicht durchaus schon auch speziell, ne? Jetzt ist es ja noch mal kalt geworden. Also wir haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber also bei
Sehr
Philipp war schon
kalt.
wieder Schnee und Eis, ne? Der konnte ja nur Schlittschuh laufen draußen, also so ungefähr. Also
Kurz davor.
da ist man ja schon auch sehr, sehr viel vorsichtiger, ne? Also zieht sich vielleicht noch mal anders an, auch nicht jetzt noch mal unter große Menschenmassen gehen oder so. Wie handelt ihr das? Wie geht ihr dann mit so einer Rennwoche um?
Ja, wie du sagst, man trifft halt seine Vorsichtsmaßnahmen, aber ich versuche auch mittlerweile mir gar nicht mehr. Ja gut, die Corona-Zeit war nochmal ein bisschen anders. Da hat man wirklich
Ja.
gesehen, dass man vermieden hat, aber mittlerweile versuche ich trotzdem irgendwie noch relativ normal meinen Alltag weiterzuleben, weil ich irgendwie die Erfahrung gemacht habe. Vielleicht, keine Ahnung, bin ich da auch ein bisschen abergläubig. Aber jedes Mal, wenn ich besonders darauf geachtet habe, nicht krank zu werden, werde ich genau krank. Ich weiß nicht, ob ihr da auch die Erfahrung bestätigen könnt. Deswegen, ja, ich versuche halt generell im Alltag, was mich halt auch zur Corona-Zeit angewöhnt hat, also viel Hände waschen und Winterzeit, Vitamin D zu sich nehmen und solche Dinge.
Kranke Leute zu meiden.
Ja, kranke Leute meiden, auch in der Familie.
Die melden sich das jetzt.
Die melden sich schon selbst krank und sagen uns dann, oder wenn wir irgendwie Familienessen haben oder so, kurz vor dem Höhepunkt und einer hat irgendwie einen Schnupfen, dann kommen die dann von sich aus schon nicht, weil sie halt ja da Verständnis haben, wissen, worum es da bei uns geht. Ja, in der Hinsicht haben wir da auch Glück, dass wir da auch eine Familie haben, die da viel Verständnis dafür mitbringt.
Also Verständnis mitbringen, das habt ihr jetzt natürlich, also Es ist super, wenn das so ist, und das glaube ich euch 100%. Man muss das natürlich sagen, es war ein sehr Understatement, weil ich glaube, eure Familie hat man schon den Eindruck, die leben ja schon auch mit euch den Sport, oder? Also ich meine, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, ist es gefährliches Halbwissen, aber dein Vater Sebastian ist auch euer beider Trainer nach wie vor noch, oder, nehme ich mal an?
Er trainiert nur Sebastian, also ich trainiere mich immer noch selbst.
Ah, okay, ich wusste nicht, okay, ich dachte, Christina, hast du auch
dabei. Aber das ist trotzdem ab und zu mal, gibt mir auch her ein paar Tipps und so, ja, oder... Ja. Ja, es ist jetzt nicht, dass ich...
Also es ist ja schon ein sehr enges Verhältnis dann sozusagen innerhalb der Familie, wie auch dann Leistungssport gelebt wird sozusagen, deswegen...
Ja, und gerade mein Vater, der trainiert mich auch schon seit Jahren und ich glaube, er hat auch die richtige Partnerin gefunden, gerade noch zu meiner Schulzeit, als ich noch zusammen mit meiner Familie in Familienurlaub gefahren bin, vor deutschen Jugendmeisterschaften, hat er den einen oder anderen Sommerurlaub zum Trainingslager dann missbraucht. Wo dann meine Mutter und meine Schwester am Strand lagen. Und mein Vater hat mir zweimal am Tag trainiert. Und zwischendurch haben wir uns dann auch mal mit dazu gesät.
Ja.
Also in der Hinsicht sind wir, glaube ich, schon auch als Familie. Und auch jetzt, seitdem Christina und ich zusammen dann jetzt nach Reichenbach gezogen sind mit Jonathan, da Verband.
Zusammenhalt Verband. Auch wahrscheinlich.
Genau, ja. Macht glaube ich, so nicht jede Familie mit.
Ja, ja.
Bleibt ja dann trotzdem eine spezielle Situation, dass jeder von euch ja seine eigenen Ziele hat, logischerweise. Ja, jetzt macht ihr auch noch denselben Sport, ja, seid auch noch auf
den gleichen Fokus.
Der gleiche Fokus, denselben Distanzen unterwegs.
Ja, ich denke, wir sind beide ehrgeizig und wollen irgendwo Karriere aufbauen, erfolgreich sein, ob das Sport ist oder was anderes. Ich denke, trotzdem gucken wir in gleiche Richtung, obwohl wir ganz unterschiedliche Interessen haben, also neben Sport. Ich studiere jetzt zum Beispiel die Modedesign, habe im September angefangen letztes Jahr und er ist komplett anders.
Okay, also ich kenne das ja durchaus ein bisschen, also bei meiner Frau.
Ja, aber da hätte ich jetzt schon nochmal eine Nachfrage.
Genau, ich wollte gerade fragen, wie würde Sebastian sich selber schildern? Was ist so los mit Mode?
Wir sind beide sehr ehrgeizig, im Guten wie im Schlechten und wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen und zu pushen. Sind aber auch beide ja auch irgendwie intern im Familienwettbewerb. Ich weiß noch, kleine lustige Anekdote dazu, das hat auch damals im Auslaufen-Podcast Maximilian Torwart dann missbraucht. Als ich mein Marathon-Debüt gelaufen bin in München, hat dann Christina hinterher nachgeguckt, wer mehr Weltranglistenpunkte hatte, und sie hatte irgendwie 9 mehr als ich und hat mich dann aufgezogen. Oder auch wenn es auch bei banalen Sachen, wenn es in Familien um Brettspiele geht oder was weiß ich, dann wird es immer hardcore bei uns in der Familie. Da können wir dann auch den sportlichen Ehrgeiz im familieninternen Wettbewerb nicht abstellen.
Aber also Jonathan lassen wir auf alle Fälle nie und niemals gewinnen.
Ich weiß nicht, kennt ihr...
Das ist auch nicht gut. Ich finde das auch falsch.
Kennt ihr das Spiel Halligalli?
Ja.
Mit dieser Klingel in der Mitte.
Das kann sehr hitzig werden. Da gab es auch schon gebrochene Fingergelenke bei uns im Trainingslager mal.
Nee, gut, so das hat die Hand gebrochen von Jonathan haben wir noch nicht, aber Gott sei Dank. Aber da kam auch schon mal die ersten Krokodils drehen, weil er keine einzige Karte abbekommen hat.
Aber er lernt dadurch, er wird immer besser. Also keine Ahnung, er kann jetzt schon Schach spielen, Dame, keine Ahnung, was er noch
spielt. Ja, alle möglichen Brettspiele, was weiß ich. Er hat dann auch den Familien-Ehrgeiz da geerbt.
Ja, das ist ja diese Grunddisposition, die Leistungssportlehrer dann doch immer mit sich tragen, ja, dass man einfach ein kompetitiver Mensch ist, ja, weil warum stellt man sich sonst jeden Tag dahin und hat auch diese klare Orientierung in Richtung von Zielen. Jetzt kommt ja bei Leichtathletik noch hinzu, es ist ja nicht das nächste Spiel, das ihr gewinnen wollt, sondern es geht um Sekunden, ja, um eine bestimmte Leistung, die an einem bestimmten Tag abgerufen werden soll. Das ist ja nicht wie eine Saison bei einer Spielsportart, wo man das über den Lauf der Saison ausgleichen kann. Ihr habt euch nur mal die falsche Strecke ausgesucht beim Marathon, da gibt es nicht so viele Optionen. Ne?
Ja, ich sage auch immer dann, dass du all dem, was du gerade geschildert hast, kommt ja immer noch hinzu, dass man als Marathonläufer dann auch noch einen gesunden Hang zum Selbstmasochismus haben muss.
Absolut, das hast du sehr schön beschrieben.
Vielleicht noch ein kleiner Schritt zurück, weil wir jetzt natürlich über euren Sohn gesprochen haben. Und die Frage, ich finde es auch nämlich interessant, euer grundsätzlich mal der Werdegang. Also du hast ja schon gesagt, Reichenbach aufgewachsen. Viele werden es vielleicht nicht wissen, die hier zuhören, könnte ich mir vorstellen. Also Christina heißt jetzt natürlich wie du, Sebastian, aber kennengelernt habt ihr euch nicht in Deutschland, sondern auf dem College, richtig? Ihr wart beide habt beide ein Stipendium gehabt an einer US-Universität und habt euch dort im Leichtathletik-Team kennengelernt.
Das war ein großer Zufall. Ich wollte eigentlich auf der anderen Seite von Amerika, aber da haben mir zwei Punkte gefehlt und dann hat sich dann kurzfristig ein Trainer von Iona College gemeldet. Ach, wir kriegen das hin und dann bin ich auch zu Iona College gekommen und es war, keine Ahnung, Halloween Party und dann so ein paar Wochen später hat das alles angefangen. Obwohl er im ersten Blick gedacht hat, ich bin ein bisschen komisch.
Ah, okay.
Lag das an der Halloween-Verkleidung oder an der grundsätzlichen Erscheinung?
Nee, so Persönlichkeit, keine Ahnung. Okay. Ich kam so und ich habe nur so geguckt, ich war schockiert. Ich konnte diesen Slang Englisch nicht so gut verstehen und musste mich so sehr konzentrieren, um irgendwas zu verstehen. Und dann ich denke, das hat so ein bisschen so Eindruck gegeben. Aber am Ende haben wir festgestellt, dass wir beide komisch sind.
Sehr gut.
Man muss nur den Partner finden, der genauso komisch drauf ist, wie man selbst auch.
Das hat was, da habt ihr schon recht, ja. Cross-Country-Team nehme ich an? Oder
Track and Field? Genau, Cross-Country in Track and Field. Also mittlerweile haben die, glaube ich, auch Sprinter und so, aber damals waren wir eigentlich nur Langstrecken- und Mittelstreckenläufer dort.
Ja, gestern hat mich einer beim Wettkampf gefragt, warum laufe ich nicht mehr Cross hier in Deutschland? Ich habe gesagt, ich habe es zu oft in Amerika gemacht, ich hasse es. Ich kann das nicht.
Ja, das ist ja eine Erfahrung, die der ein oder andere hier im Podcast tatsächlich auch schon mal geschildert hat. Also es hat ja so Pro-Seiten und Con-Seiten. Auf der einen Seite, man gewinnt natürlich eine enorme Wettkampffestigkeit, ne? Sowohl ja von der Leistungsfähigkeit, aber auch psychisch, ne? Dass man einfach bereit ist, Wettkampf zu laufen, weil man weiß, okay, im College kommt es halt anders in der Häufigkeit vor als bei uns. Was waren denn überhaupt so die Grunderfahrungen, die ihr jetzt als Läuferin und Läufer dort gemacht habt?
Das ist halt, der Sport wird nochmal ganz anders gelebt als bei uns hier. Schon halt allein in den Universitäten schon an sich wird halt der Sport dann noch viel mehr im Mittelpunkt gestellt. Also wir haben ja auch in Deutschland Partnerhochschulen des Spitzensports, aber wenn man da hingeht als Leistungssportler in die Vorlesung, wenn man in einer größeren Universität ist, die meisten Professoren, die wissen vielleicht nicht mal, gar nicht mal, dass der oder diejenige bei Europameisterschaften startet. Selbst wenn, dann kriegt man halt dann trotzdem schon, leider hat man manchmal die Erfahrung, dass man von dem einen oder anderen Professor einen Kopf geworfen bekommt, dass man sich doch mehr seinen Fokus aufs Studium legen soll. Und dort ist es halt ganz anders. Also wenn du halt einen Wettkampf hast am Wochenende, du kannst ja irgendwie ein Assignment nicht schaffen oder so, dann gehst du halt zu dem Professor und sagst, ja, hier, ich bin jetzt ganz Wochen unterwegs, da und da, dann ist es dort halt kein Problem. Und halt auch so was halt auch eine coole Erfahrung noch war, dass der Team-Spirit doch nochmal ein ganz anderer war. Also dort war man halt Teil von einem Läufer-Team als Läufer. Man startet ja normalerweise ist ja eine Einzeldisziplin, also für sich. Aber dort haben die das halt nochmal viel mehr als Teamsport verstanden. Das war eine ganz coole Erfahrung, weil man da halt auch immer andere Leute hatte, die halt versucht haben zu pushen, zu ziehen, motiviert haben. Hat schon Spaß gemacht, die Zeit dort. Also
ja,
war auf jeden Fall eine coole Erfahrung.
Ja, genau.
Gebt uns mal eine Hausnummer für diejenigen, die es sich nicht vorstellen können. Und ist ja auch von College zu College ein bisschen unterschiedlich. Von was für einem Team sprechen wir da? Also wie viele Leute waren das bei den Männern, bei den Frauen? Wie sah da so eine typische, vielleicht auch Trainingswoche aus? Und die Anlagen, davon hört man ja auch viel, dass die Ausstattung ja häufig an Sportanlagen, Gym, Physio-Möglichkeiten ja auch, sagen wir mal, so gut sind, dass es nicht überall in Deutschland vergleichbare Möglichkeiten gibt.
Also ich denke, in Männern gab es viel mehr und Frauen weniger. Okay. Und auch weniger gute Frauen. Mhm. Deshalb habe ich mich auch jetzt nicht so mit Frauen gut verstanden, weil sie noch dort gekommen sind, um so ein bisschen durch Sport College zu erleben und jetzt nicht sein Bestes nochmal zu geben in Wettkämpfen und so weiter. Und dann musste ich mehr oder weniger alleine trainieren oder mit Jungs. Aber ja, das Gute ist es dort, dass du, also du wohnst dort und du hast 100 Meter zur Gras, also zu der Wiese, wo du auch deine Sprünge oder Übungen machen kannst.
Das ist Sprints, ein Sportplatz, ja.
Gym, Swim, ja, Indoor, Pool, und dann auch gute Laufstrecken draußen im Wald und ja, ich denke, auch die Bahn war auch nicht, also 4 Kilometer
weiter. Ja, die Bahn, die war perfekt für Langstreckenläufer. Mhm. Das waren 4 oder 5 Kilometer, war immer perfekt zum Ein- und Auslaufen.
Top.
Ja. Ja. Und dann sind dann immer zum Long Run, zum, wie heißt die dort nochmal?
Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow Woods.
Wie der Film quasi. Ich kenne Horrorfilm oder was das
war. Diese Menschen, die da ist, ist in dieses große Gebäude, da sind wir dran vorbeigelaufen. Das ist ein Restaurant, / was war das? So ein Reitanwesen?
Okay.
Ja, Rockefeller State Park, so hieß der.
Ah, okay, krass.
Ganz, ganz schicker Park dort. Also da konntest du halt dann, also nur so die Longruns hochzufahren. Dann hatten wir halt auch noch in einem anderen Park. VCP, Van Cortlandt Park oder am Golfkurs. Also wir hatten so verschiedene Spots halt, wo wir hingefahren sind zum Training. Hatte halt alles recht nah beieinander. Und was halt krass ist, man hatte dort so seinen Stundenplan ungefähr, wie man sein Studium Ablaufplan. Und die Sportler, die durften ihre Kurse, durften sich einen Monat, bevor alle normalen Studenten sich in ihre Kurse eintragen konnten, durften wir uns eintragen. Damit, weil dann ist halt noch alles frei und dann kannst du dir halt dann deinen Stundenplan so zusammenbauen, dass es halt dann zu deinem Training passt. Und das war halt ja schon Luxus gewesen. Und dann halt auch Trainingswoche, wir hatten halt so ein paar Tage, wo man halt Einheiten zusammen hatte, also wie Krafttraining oder Workouts, Long Run. Und dann hatten wir aber auch andere Tage gehabt, halt, wo du halt Dauerläufe hast oder andere Sachen, wo es nicht immer bei jedem gepasst hat. Aber da war halt trotzdem immer das Witzige gewesen, dass wir halt trotzdem so viele Läufer im Team waren. Es war eigentlich fast egal. Du konntest so fast jede Uhrzeit bei uns in die Umkleide reingehen. Und da war gerade irgendein anderer Läufer aus dem Team, der sich auch gerade umgezogen hat oder 2 oder 3, mit denen du dann zusammen eine Runde drehen konntest. Das war halt auch cool. Also ich glaube, meine Zeit dort, man ist gefühlt fast nie alleine gelaufen.
Und Gatorade war immer, beim Belastungstraining haben die immer Gatorade gemischt, vor nach dem Training, und mit Eis noch drinnen in diesem riesen 20 Liter Ding.
Ah ja, diese, ich weiß schon, diese, die an der Seite stehen wahrscheinlich
vor. Ja, ja.
Ja, geil.
Die beim Football, beim Titelgewinn dann über den Kopf geschüttelt.
Genau, ja. Ja. Das haben wir nicht gemacht, aber...
Aber bei eisgekühlten Gatorade, da gibt es ja sehr unterschiedliche Erfahrungen von Läuferinnen und Läufern. Ich weiß das nur von vielen Triathleten.
Dass denen zu kalt ist während der Belastung?
Das
oder?
Ist zu kalt, ach, ja,
okay.
Ja. Ne?
Also ja, nach der Belastung haben wir das nur bekommen. Ach, als okay. Belohnung.
Ich glaube, die Amerikaner sind aber so hardcore, die trinken das auch während der Belastung.
Ja, deshalb haben Europäer oft Probleme, wenn du an einem Straßenlauf teilnimmst oder auch bei einem Marathon oder bei einer Mittel- oder Langdistanz im Triathlon, dann hast du da plötzlich eisgekühlte Gatorade und damit kommen ganz viele Leute überhaupt nicht klar. Da muss man sich halt vorher mit auseinandersetzen, dass die Sachen dann da, also das ist jetzt ja auch in der x-ten Generation das Getränk selber. Das war nur früher ja extrem süß. Ne? Also auch diese ja. Süße, da haben halt viele Leute totale Probleme
mit. Es ist immer noch süß, ich kenne es.
Ja, das stimmt.
In Texas habe ich meine 10 Kilometer Flasche verpasst. Mhm. Und danach kam dann diese Gatorade-Station. Mhm. Da habe ich Gatorade genommen und es ist also im Mund vielleicht ein bisschen gelandet und alles andere.
Im Gesicht wahrscheinlich.
Ja. Habe ich geklebt ohne Ende.
Aber da muss ich die Amerikaner in Schutz nehmen, trotzdem ein bisschen, weil es geht immer schlimmer. Ich war auch schon in Napoli beim Halbmarathon gewesen und wollte mir was.
Da war Rotwein im Becher. Nee, keine Ahnung. Nee.
Orangensaft.
Boah, okay.
Ja, und das habe ich mir auch ins Gesicht gekippt. Das hat gebrannt in den Augen.
Ja, aber das ist ja auch total sauer, wenn du das trinkst.
Ja, keine Ahnung, wie die auf die Idee kommen.
Wow,
vielleicht kriegt ihr ja immer noch einen italienischen Marathonläufer im Podcast, dann könnt ihr mal fragen, ob es irgendwie Tradition hat. Oder?
Jetzt mach mir keine Angst, ich starte in einer guten Woche in Italien.
Ja, wer weiß,
muss ich, glaube ich, nochmal drüber nachdenken.
Vielleicht ist bei der Triathlon-Halbdistanz auch Orangensaft in der Verpflegung.
Ich hab mir tatsächlich heute noch zusätzliche Flaschenhalter an mein Rad geschraubt, okay, damit ich weiß, was ich zu mir nehme. Ja, es gibt ja immer, ne, da stehen so Schilder dran, ja, und es gibt Leute, die erkennen die Schilder beim Laufen. Ja, ich hoffe, das wird der Fall sein. Da
gibt's auch irgendwas mit Wasser vielleicht auch, ja.
Ja, ne, Wasser, Cola und dann irgendwas Elektrolyte, ja. Ja. Und wenn das dann mit O-Saft kommt, dann laufe ich dann weiter.
College, muss man ja sagen, waren ja wahrscheinlich, also waren eure Strecken oder Fokusstrecken ja primär Mittel- bis Langstrecke. Bei dir bin ich gar nicht sicher. Sebastian, bist du da schon 5000 gelaufen? Ich glaube, Christina ist auch Hindernis gerannt, stimmt's?
Ich bin...
Ich wollte Hindernis laufen, aber ich bin ja dann im Januar schwanger geworden. Das wussten wir dann im Februar. Und dann bin ich immer noch im Februar Indoor gelaufen. 3000 und 5000.
Ah, drei flach, okay.
Ich glaube, die 5 bist du dann schon ausgestiegen.
Ja, also, ja, ich bin 5 gelaufen, aber ich habe niemandem gesagt noch, dass ich schwanger bin. Okay. Weil das noch relativ früh war, keine Ahnung, 5, 6 Wochen. Und dann habe ich normal trainiert und der Trainer hat mich auf 5000, 3000 am selben Tag gemeldet. Innerhalb von 3 Stunden waren die beiden. Und bin 5000 Meter gelaufen, irgendwie 17:40 oder sowas drinne. Und dann 3000 habe ich, ja so 100, nach 100 Meter bin ich dann ausgestiegen. Und dann haben wir danach ja die lange... lange Gespräch mit Trainer und warum ich dann ausgestiegen bin und alle anderen konnten es machen und ich nicht und dann musste ich dann erklären die Situation.
Aber Christina, deshalb, jetzt verstehe ich das auch, warum euer Sohn schon Schach spielen kann und so weiter, ja. Das Ausdauertraining macht intelligente Kinder.
Ja.
Ja. Meine Frau hat versucht, im 5. Monat noch Berlin-Marathon zu laufen und ist bis Kilometer 38,5 gekommen. Ja.
Oh, weil
du hast natürlich dann andere Probleme, ne? Also durch
mit 5 Monaten bin ich noch 5 Kilometer gelaufen und da war ich schon bei 19,30 oder irgendwas, weil einfach. Das waren nur 4 Kilo plus, aber trotzdem, das merkt man irgendwie.
Der Körper ist nicht
mehr auf Leistung gestellt. Ja, außerdem fängt ja dann durch die Hormone an, das Aufweichen der, also das ist jetzt sehr allgemein medizinisch ausgedrückt, also jedenfalls werden ja die Gelenke und die, sag schon, die Knorpel weicher, damit man vorbereitet wird auf die Geburt. Und das war halt dann das Problem,
das war halt so eine
Geschichte am Knie.
Das dauert halt
lange. Und, und dann ist sie einfach bei 38 Kilometer umgefallen, also weil sie das Knie nicht mehr stabil halten konnte. Ja, und dann musste sie halt auch erstmal den Leuten da erklären, ja, ich wüsste eventuell, woran es liegt. Aber also bis jetzt kann ich keinen Schaden an unserer Tochter erkennen. Also ja, passt schon.
Ich habe ja auch diese Weichigkeit so ein Jahr nach der Schwangerschaft noch gemerkt, dass ich so keine Kraft habe, so richtig.
Ja, das ist unsere Erfahrung auch gewesen in der Geburtsvorbereitung. Wir haben ja schwangerschaftspräventiv, also diese ganzen Schwangerschaftsvoruntersuchungen und so weiter, haben wir ja mitgemacht, einmal in Amerika, in Kroatien und in Deutschland. Und in Deutschland waren sie am fürsorglichsten, aber halt auch am ängstlichsten. Also da kam dann wieder die German Angst durch. auch dann erst die ersten Monate nach der Geburt. Also ich meine, ich mag unsere Hebamme und auch die Frauenärzte, die haben einen guten Job gemacht, die wir hier in Reichenbach hatten. Aber die haben so viel Schiss die ganze Zeit. So, ja, und dann kannst du nicht schon wieder laufen und da wird die Milch sauer und was weiß ich, was wir uns alles erzählt haben. Sie muss es schonen. Wenn du mal Gedanken drüber machst, wenn das wirklich alles so wäre, so wie die das vorgestellt haben, dann wäre der Mensch ja wahrscheinlich ausgestorben, weil
das würde ich auch sagen.
Zwei Jahre in der Höhle rumliegen, während, ja. während irgendwie stimmt. die ganze Gesellschaft weiter funktionieren muss. Also, ja, ich glaube, ja, das haben wir gerade irgendwie in Deutschland so eine
sehr eine vorsichtige Haltung zu allen
also Dingen. Ja. Das, genau. das ist ja etwas, was ich Christina, ganz viel höre von Frauen, die Leistungssport machen. Dass diese also es hat ja Gesa auch sehr öffentlich gemacht, ja.
Aber
diese,
ist dafür ja auch ziemlich teilweise, wenn man das
ja, gesagt, ja, er ist ja attackiert worden dafür, also ja, von ja. anderen Frauen attackiert worden.
Ja, ja.
Diese Ängstlichkeit im Umgang mit Sport, ja, Sport, Leistungssport und der Zeit nach der Geburt, ja. ja also ich denke mir jetzt immer als Mann jetzt von außen betrachtet, sag mal, wie deine Erfahrung war. Ist es nicht so, dass der Körper sich schon meldet und dir sagt,
dass ja, ich denke schon, dass sich Körper meldet. Also das auf alle Fälle. Also während Schwangerschaft habe ich so Tage gehabt, ich konnte 16, 20 Kilometer laufen in 4:10 Schnitt und habe ich mich gut gefühlt. Und dann gab es so einen Tag, ich konnte keine 5 Kilometer laufen in 5 Minuten Schnitt. Aber ja, man sollte auch nicht jetzt übertreiben und so auf seinen Körper hören. Und so habe ich eine ganze Schwangerschaft gemacht, bis auf die 32 Wochen, wo ich dann, ja, die haben dann irgendwelche Infektionen gemerkt, wo vielleicht dann Frühgeburt kommt oder sowas, aber ist nicht passiert zum Glück. Und da haben die dann gesagt, ich soll mich ausruhen noch, bis der Sohn draußen ist. Und dann nach Geburt, ja, man hat, ja, ich habe in diesen Moment schon 2 Tage nach der Schwangerschaft habe ich so einen Energieschub bekommen und ich wollte gleich losrennen. Und da habe ich gesagt, okay, ruhig. Und ich habe viel von amerikanischen Frauen auf Instagram gefunden, so Informationen, was sie so gemacht haben und was ich nicht machen soll, um Verletzungen zu meiden. Die haben sich so ein Rücken gebrochen oder Fuß gebrochen, okay. weil ja die Knochen sind ja halt weich und man soll erstmal Körper langsam aufbauen und so habe ich auch langsam angefangen mit Stabi und zu Hause und dann war ich erstmal Crosstrainer, weil das schonend auf die Gelenke ist und das hat auch ein paar Monate gedauert, bis ich meine, ja keine Ahnung, auf 100 Kilometer in der Woche bin ich erst nach 3-4 Monaten gekommen, was ja auch relativ schnell ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ja nicht gar nicht, also das ist nicht schlecht, im Gegenteil, das ist schon flott eigentlich dann, dass man
ja, runterläuft. Ja, aber ich habe so mit einem Kilometer zum Beispiel angefangen, gestern habe ich erzählt, nach 4 Wochen nach Geburt habe ich 1 Kilometer gemacht und so eine halbe Stunde Crosstrainer und dann so... Dann 10 Minuten, 15 Minuten so langsam gesteigert. Obwohl ich mich gefühlt habe persönlich, dass ich noch mehr schaffen kann. Aber ja, man soll sich trotzdem irgendwie bremsen. Und andererseits denke ich, wenn man viele Jahre Leistungssport gemacht hat, komplett aufzuhören, nur weil man schwanger ist, ist es, denke ich, Schock von Körper. Und da kriegst du dann eher Probleme, als wenn du weiterläufst und weiter trainierst.
Ja, das sind sicher auch Dinge, die einfach in Deutschland in der allgemeinen Medizinerschaft überhaupt nicht gedacht sind, ne, und verankert sind, leider. Gesa hat das auch erzählt, dass sie sehr viel sich im Austausch mit amerikanischen Kolleginnen befunden hat und da ihre Informationen hergeholt hat. Ja, deshalb finde ich eigentlich ganz cool, dass ihr halt auch das transportiert, ja, und sagt, ja, aufpassen, okay, ja, sensibel sein, ja, okay. Ich glaube, dass man als Sportlerin oder Sportler schon auch ein anderes Bewusstsein für seinen Körper hat, ja, und ihr schneller merkt, wenn irgendwas nicht okay ist, ja. Deshalb muss man, glaube ich, nicht so hyper ängstlich sein. Und Sebastian, als du das gesagt hast, ich musste jetzt an die Bilder denken, an Menschen in Kenia, ja.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass es ganz so fürsorglich zugeht, was das angeht. Und da werden auch jeden Tag Kinder geboren, ja.
Ja, ich muss auch, als Jonathan, da waren das 2018, da war er noch keine 2 Jahre alt. Das war mir in Südafrika ein Trainingslager mit ihm gewesen. Und da war dann auch die Haushälterin, die wir dort hatten, hat auch ein paar Wochen vorher erst ein Kind auf die Welt gebracht und die ist dann halt mit dem Kind auf Arbeit gegangen. Also
auf dem Rücken hat sich das
Kind geputzt. Ja, hat sich das Kind auf den Rücken gebunden und ist auf Arbeit gegangen und hat da halt ihr Geld verdient, weil die hat halt nicht den Luxus, dass sie Elternzeit machen kann. Also ich meine, das ist auch so eine Sache, die wir halt in Deutschland vergessen halt. So Elternzeit und diese ganzen Sachen, die wir so haben, diese ganzen Annehmlichkeiten, ist halt wirklich Luxus. Da kann man auch stolz drauf sein, aber dass wir das so haben, dass wir uns das leisten können als Gesellschaft, aber man sollte dann auch mal an manch anderer Stelle dann drüber nachdenken, was eigentlich die Realität ist für den Großteil der Weltbevölkerung da draußen.
Ja, absolut.
Sag mal, und Sebastian, du hast dann das ganze Stabi-Programm mal mitgemacht und zum ersten Mal so richtig konsequent Stabi gemacht?
Nee, das erste Jahr, also auch so während Schwangerschaft von Christina und danach, die ersten Monate, das war für mich ziemlich stressig gewesen, weil wir haben ja beide...
Für mich war überhaupt nicht stressig, weil ich nicht verstanden habe. Kein Wort Deutsch. Das war wunderbar.
Und ich hab damals den ganzen bürokratischen Ärger an der Backe gehabt. Mhm. Das ist Ärger, aber es war halt in einer kurzen Zeit viele Sachen, die wir halt zu klären hatten, viele, viele ungeklärte Fragen. Also weil der Werdegang war ja im Januar, wir sind im Dezember zusammengekommen, 2015. Dann im Januar ist Christina nicht ganz geplanterweise schwanger geworden. Und dann haben wir im Juli geheiratet und dazwischen haben wir noch bis Juni studiert in Amerika, haben dann das Studium beide dort abgebrochen.
Ja, ich bin schon eher im Mai nach Hause geflogen.
Ich hatte noch Readiness gehabt, das war nach dem Ende des Semesters, deswegen war ich noch 2 Wochen länger dort. Und dann kam ich nach Hause, ich habe erstmal fix einen Mietvertrag unterschrieben, meine Eltern haben mir ein Auto gekauft, dann habe ich mich in das Auto gesetzt und bin nach Kroatien runtergefahren und dann habe ich dann mit Christina deine Hochzeit geplant. Und
ich nehme mal an, du konntest vorher kein Kroatisch und Christina konnte logischerweise auch kein Deutsch vorher.
Er kannte immer noch kein Kroatisch.
Hat aber wahrscheinlich die Familien-Kennenlernphase auch nicht einfacher gemacht, sowohl in Kroatien als auch dann in Deutschland wahrscheinlich.
Ja, das war auch so ein Sprung ins kalte Wasser. Also als ich damals mit dem Auto so runtergefahren bin nach Kroatien, war ich schon wohl, ich war so gedacht, so,
was mache ich jetzt?
Was mich da wohl jetzt so alles erwartet?
Also ich habe Kroatien so kennengelernt, dass man bei sehr viel, sehr gutem Essen das schon hinkriegt mit so einer Familie.
Ja, nicht das Essen, sondern der selbstgebrannte Schnaps, ja.
Darauf wollte ich ja hinaus, dass ihr mir das sagt, ja.
Dann versteht sich jeder.
Als ich das erste Mal unten war, da war noch mittlerweile mein Schwager mit dabei gewesen. Und da sind wir, Christinas Vater, der hat sich so an Rande von einem kleinen Nationalpark am Wald, hat er sich so eine kleine Hütte gebaut, so mitten im Nirgendwo. Und da war er halt da oben gewesen und da hat er gegrillt und hat er seine ganzen selbstgebrannten Sachen rausgeholt. Und dann musste ich dann halt als potenzieller Schwiegersohn da durch. Eins nach dem anderen musste ich alles durchprobieren und dann nach der zweiten Runde habe ich ja nur einen Autoschlüssel rübergeschoben zu meinem Schwager und gesagt, ja, du fährst. Und mein Schwiegervater meint so, kein Problem, keine Polizia hier oben.
Ja, sensationell.
Ja, da oben gibt's keine Elektrizität, also kein Strom, nichts, Wasser, da musst du das alles selber
auch. Ja, da wird wahrscheinlich nicht von der Polizei gut, aber ich muss trotzdem nichts riskieren. Das muss ja nicht sein. Ja. Nee, aber es war trotzdem, es war einfach eine
aber einmal kam Polizei da hoch, während ich meinen 15. denke ich, oder 16. Geburtstag gefeiert habe und dann hat einer aus der Nachbarschaft, wir haben ihn nicht eingeladen, er hat sich selber eingeladen, ist gekommen und wir haben gesagt, nee, du sollst nach Hause und dann hat der Polizei gerufen und dann zum ersten Mal kam Polizei dort, also im Wald, im Nirgendwo und mein Vater war nicht, also keiner über 18 war mit dabei und dann habe ich meinen Vater so Mitternacht angerufen, hier ist Polizei. Hä, was Polizei? Wieso? Wie kann das passieren?
Christina, helf uns mal, weil wir über das kroatische Sportsystem nur von außen eine sehr, sehr grobe Idee haben. Mir fällt bei Kroatien natürlich sofort, jetzt wenn ich an Sport denke, ein relativ kleines Land mit nicht so vielen Einwohnern, aber wahnsinnig vielen guten Sportlern, also angefangen von Fußball natürlich, Basketball, Volleyball, name it, ja, Handball, natürlich auch viele Einzelsportarten und, ja genau, Tennis klar. Welchen Wert hat Laufen in Kroatien und ist das aus deiner Familie? Wo bist du da mit Sport sozialisiert worden?
Ja, ursprünglich habe ich Tennis gespielt, 5 Jahre lang, okay. Und ein Jahr parallel mit Leichtathletik trainiert. Und dann mit 12 habe ich angefangen mit Leichtathletik. Und relativ früh habe ich entdeckt, dass ich für lange Strecke sehr gut geeignet bin. Genau, meine Mutti war dagegen. Sie hat auch ein paar Jahre Leistungssport gemacht. Nicht lange, weil sie dann, das war 1979 und 78 hat sie Leichtathletik gemacht und da hat sie saß am Bahn daneben an einer Bank und ein Mann hat so ein Diskustraining gemacht und sie hat dann Disk in Temporale hinten bekommen und war dann ein paar Tage in Koma und hat sie schlechte Erinnerungen von Leichtathletik und sie wollte nicht, dass ich Leichtathletik mache und da kann ich kein Geld verdienen und das wird nicht, ich muss weiter Tennis trainieren, da kann ich Millionen verdienen und so weiter, aber realistisch hatte ich kein Geld für Tennis, also ich konnte nicht viel investieren und mein Vater war dann vor Leichtathletik, weil da man nur ein paar Schuhe braucht und T-Shirt und Hose. Und ja, dann habe ich mich selber von Tennis abgemeldet, ohne dass meine Mutti das gewusst hat. Aber ja, dann ging es dann relativ schnell mit Erfolgen, mit internationalen Wettkämpfen und dann war auch meine Mutti dann irgendwann begeistert und dann später hat sie auch gesehen, dass das wird und dann hat sie auch selber wieder angefangen zu laufen, hat ihre Krankheit war dann ein bisschen besser, also Diabetes und so weiter. Mhm. Leider ist sie 4 Wochen vor Europameisterschaften 2022 verstorben an Krebs. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass ich sie trotzdem weiter begeistern kann. Genau.
Ja, das klingt auf jeden Fall so, ja. Wisst ihr eigentlich, Philipp, du könntest es wissen, aber ich glaube wahrscheinlich auch nicht. In Split hat meine Karriere bei der ARD angefangen.
Was war da? Nee.
Das muss schon lange her sein, weil Ralf ist mit der Gründung der ARD fast ans Mikrofon gelassen wurde.
Also da war die Bahn noch Asche und die Bilder waren schwarz-weiß, nein. Europameisterschaft 1990. Europameisterschaft 1990 in Split war meine erste große Leichtathletik-Veranstaltung für die ARD.
Im großen Stadion.
Ja. Polut. Ja. War ja noch eine völlig andere Zeit, logischerweise, da fingen gerade die militärischen Auseinandersetzungen in den Randgebieten, also in Split selber nicht, aber in den Randgebieten und das, man ahnte schon, dass das nicht gut werden würde danach. Aber die Europameisterschaften waren fantastisch, die waren in einer anderen Hinsicht ja noch besonders. Da gab es noch 2 deutsche Mannschaften. Also, obwohl wir ein Jahr danach waren, gab es noch 2 deutsche Mannschaften. Also es gab das DDR-Team und das BRD-Team noch mit den unterschiedlichen Trikots logischerweise und unterschiedlichen Hymnen und so. Ne? Also es war schon auch schräg, weil es war ja Wiedervereinigung auf dem Weg. Ja, und trotzdem hattest du da 2 unterschiedliche Systeme, 2 unterschiedliche Mannschaften und so. Das war wirklich schräg.
Interessanter Einstieg auf jeden Fall in eine Reporterkarriere in dem ganzen Umfeld.
Ja, ich meine, wenn du das erste Mal jetzt auf der Seite dann stehst, ist das natürlich schon auch unglaublich. Ne? War halt im Sommer ganz tolles Wetter, habe mich sofort komplett in diese Stadt und in die Gesellschaft und da verliebt, weil das ist halt einfach großartig. Ne?
Jetzt ist also es schöner.
Auch so diese, so ein bisschen Mischung halt aus so mediterranem, ist ja nicht so weit auch von Italien, also kann man ja rüberschwimmen, wenn man schwimmen kann.
Ja, und das Meer ist wärmer und es wählt nicht.
Übrigens, da auf der gegenüberliegenden Seite, da ist mein Wettkampf in Venedig.
Ah, sehr schön.
fast gegenüber.
Ja, fast Split gegenüber. Ist, ist ein bisschen nördlicher. Split ist südlicher, ne?
Ja, ja, genau. Das wär, ja. Bei den Istrien, Istrien wäre dann direkt gegenüber.
Ja, richtig. Ne?
Poric.
Genau. Poric, genau. Wo stammst du denn her, Christina?
Zagreb. Hauptstadt.
Ah ja, okay. Mhm.
Genau. Wo sind wir geblieben mit Leichtathletik in Kroatien?
Wie man damit genau groß wird quasi oder wie, wie du quasi...
Ja, ich denke... Systemweise und ja, vor Kroatien ist das etwas besser so geplant als in Deutschland. In Deutschland sind quasi diese, diese Norm, die, die Standards, die sind viel stärker. Mhm. Und dort gibt es zum Beispiel mehrere Kategorien. Und ich war schon mit 14 oder 15 war ich bereits in dritter Stufe quasi, wie soll ich das nennen, von Kadersportlerin. Und da kriegt man schon Forderung. Es ist nicht groß, aber 90 Euro für 15-Jährige ist in Ordnung jeden Monat. Ja, und absolut, ja. Dann so ein paar, keine Ahnung, ein Trainingslager im Jahr und solche Sachen, Vitamine und so ein paar Sachen. Ja, und dann gibt es eine zweite Kategorie, das ist, wenn man kroatischer Meister ist. Mhm. Und da kriegt man schon 200 etwas Euro. Und dann gibt es natürlich dann die erste Kategorie, das ist, wenn man dann vor die Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften die Norm hat. Und egal wie viele, jeder kommt rein. auch wenn es noch nicht so viele sind. Ich denke, die haben jetzt 5, 6 Athleten in der ersten Kategorie. Und da kriegt man so jetzt 300 Euro. Aber wenn man auch die Olympianorm hat, dann kriegt man auch von olympischen Stützpunkt auch Forderung. Und dann hat man insgesamt 1000 Euro, würde ich sagen, monatlich. Und auch viel Trainingslager. Ja, man kann sehen von den Kroaten, die relativ häufig zum Trainingslager fahren, nach Kenia und Portugal und so weiter, Livigno. Ja, ich denke, das waren, als ich gewechselt habe, dann habe ich da noch diese Liste bekommen und da waren es 3000 Euro im nicht-olympischen Jahr für Trainingslager und im olympischen Jahr kriegt man dann doppelte.
Das ist schon, also vor allem der Punkt Trainingslagerförderung ist viel. Also ich war jetzt zwar auch ein paar Jahre im deutschen Bundesgrade, aber ich habe jetzt nie 6.000 Euro
Trainingslagerförderung bekommen. Ja, im Vergleich mit Deutschland ist das relativ gut.
Ja,
ja, wenn man es bekommen hat. Also das ist halt wieder die Kehrseite
ja, gewesen. Ja, die andere Seite ist, sind die Leute, die dort arbeiten, da, die, die waren ein bisschen schwierig. Und ja.
Also da ist der DLV noch transparenter, sehr angenehmer.
Oder verlässlicher.
Ja, transparenter oder? Und verlässlicher und auch viel angenehmer, die Zusammenarbeit. Das war halt, wie man halt so ein bisschen die Vorstellung hat von Südeuropa, Balkanstaaten so, dass da manche Sachen ein bisschen korrupter ablaufen und genauso war das halt auch manchmal. Ich will jetzt nicht sagen, nicht direkt Korruptionsvorwürfe da in den Raum werfen, aber
ja, und wenn man
das, was halt auf Papier stand, hat man halt auch nicht unbedingt bekommen oder die haben dann auch manchmal sinnlos Steine in den Weg gelegt für Sachen.
Wenn man zum Beispiel in Deutschland wohnt und dann, aber ja, als ich dann gewechselt habe und da haben wir ein paar so Dinge gehört, dann wollten sie mich unbedingt immer noch haben für das Team, aber ja, wenn ich was wollte, dann gibt's nicht.
Ja. Ich weiß noch, das eine Mal, da sind wir zum Trainingslager nach St. Moritz gefahren, dann wollten wir halt auch auf das Geld vom von dem Verband, was ja Christina zustand, für die Trainingslager zugreifen, dann hieß es erst, die müssen es buchen, dann haben sie es nicht hinbekommen, dann haben sie gemeint, wir sollen denen ein Angebot schicken, dann buchen die es selbst. Ja, dann saß ich erstmal da 4 Stunden an einem Abend und habe erstmal versucht, noch eine Unterkunft zu finden, die noch Angebote schreiben. und dann habe ich eins gefunden und dann haben sie uns auch dankbarerweise eins geschrieben und halt auch an die Rechnungsadresse, wie die wollten und was weiß ich und alles, dann schicken wir es denen hin. Und da stand halt drin, das Angebot gilt halt 7 Tage und dann ist es halt hinfällig, weil die Unterkunft muss ja, ansonsten gibt ja auch die Wohnung weiter am nächsten.
Klar.
Und ja, dann haben sie es nicht geschafft, innerhalb von 7 Tagen das zu buchen. Und dann am Ende hieß es, naja, buch selber. Oder also da ist das so, ja, warum dann nicht gleich so?
Ja.
Also, ja, das war so einer von vielen Momenten, wo du halt so da saß und dir gedacht hast, so, hä? Also, ja, kam einfach nicht so richtig mit als Deutscher.
Ja, also inzwischen muss man fairerweise dazu sagen, auch manche werden es wissen, manche vielleicht nicht. Christina ist jetzt ja Deutsche, du startest auch für Deutschland. Wie auch das ist ja inzwischen gewissen Regularien unterworfen, glaube ich, primär durch Leitplanken vom Weltverband inzwischen, weil es natürlich auch in der Vergangenheit viel mehr im afrikanischen Raum ja durchaus auch diesen Trend gab, ne, dass vielleicht Ölstaaten, so würde ich es jetzt mal umschreiben, gerne auch mal eingebürgert haben, primär aus Kenia beispielsweise. Da gibt es jetzt irgendwelche Regeln. Nimm uns vielleicht kurz mit, wie ist das? Man kann dann ein Jahr oder zwei Jahre, glaube ich, nicht starten international.
Drei Jahre.
Ich mache es vielleicht am besten, weil ich habe damals mich mit dem ganzen Zeug rumgeschlagen.
Sehr, genau, ist ein bisschen undurchsichtig. Genau, das wäre
cool. Genau, das was du gerade erklärt hast, das war damals das Anliegen, was sie vorgebracht haben und weswegen sie die Regel nochmal geändert haben.
Mhm.
Aber meiner Meinung nach, nachdem ich mich mit den ganzen Regeln auseinandergesetzt habe, geht es eigentlich nur darum, dass halt die Länder, aus denen die Athleten abwandern, halt kompensiert werden finanziell dafür.
Aha.
Also okay. Es ist so, unter verschiedenen Umständen gibt es verschiedene Fristen, also mal 3, mal 4, je nachdem, die man halt nicht starten darf. Und dann darf man einmal seine Nationalität wechseln, aber man darf dann nicht mehr zu dem Ursprungsland wieder zurückwechseln. Also wenn jetzt Christina einmal entschieden hat, für Deutschland zu starten, darf sie halt nie mehr für Kroatien starten.
Mhm.
Und früher war es zum Beispiel so gewesen, im Gegensatz zu der jetzigen Regelung, dass man, wenn man zum Beispiel begründeterweise, weil man halt seinen Lebensschwerpunkt gewechselt hat, durch Heirat, weil man in ein anderes Land gezogen ist und durch Heirat, so wie bei Christina, die neue Staatsbürgerschaft angenommen hat, dass man einmal dann halt sagen könnte, okay, gut, ich möchte jetzt, weil ich halt ins neue Land gezogen bin, dort mein Lebensschwerpunkt ist, was ja auch Sinn macht, dann auch sein nationales Stadtrecht wechseln durfte. Und hat man halt abgeschafft, hat man unterbunden. Und stattdessen ist es halt jetzt so, dass man halt als Athlet, man kann halt entweder, also man muss halt diese 3-Jahres-Frist abwarten und dann kann halt der Verband, der Deutsche Leichtathletikverband, kann dann halt beim kroatischen Leichtathletikverband anfragen, dass er halt Christina wechseln möchte. Und Christina muss dann auch noch schreiben, dass er wechseln möchte. Und dann müssen die beiden Verbände sich einig werden, meistens dann halt monetär. Und dann darf halt dann das Stadtrecht gewechselt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, ich weiß nicht mehr genau die Jahreszahl, die genaue, aber wenn man jetzt die Verbände nicht involvieren will, dann muss man noch viel länger warten. Und dann gibt es noch so ein paar ganz krasse Ausnahmeregelungen, aber also wenn jetzt zum Beispiel dein Land nicht mehr existiert, aufgrund von Krieg oder weil es annektiert wurde, dann kann man halt noch wechseln. Aber ansonsten, deswegen, ja, bisschen deprimierend sich da damals dieser ganze Wechselprozess, wo man sich das so reinliest. Weil, wie du es gesagt hast, eingangs, nach außen hin wurde es kommuniziert, dass es darum geht, das halt zu unterbinden, dass halt Länder da halt afrikanische Athleten einkaufen, aber unterm Strich ist es halt, sage ich mal, für andere Athleten halt, wie für die Situation, wie sie jetzt bei uns war, es ist halt ein extremer Nachteil, den ich es auch nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber
ja,
gut.
Ja.
Man muss sich halt den Gegebenheiten so unterwerfen, wie es ist.
Zum Glück war zu dem Zeitpunkt vorher Corona und dann gab es nicht so viele internationale Wettkämpfe. Deshalb habe ich ja diese quasi 3 Jahre schnell geschafft.
Genau.
Also mein letzter Wettkampf war 2019 beim Europa 10.000 Meter Cup.
Genau, dann hat es halt gut gepasst. Ja.
Waren wir zusammen, oder? War das nicht da, wo wir alle in London waren?
Genau.
Ja, ich denke, ja.
Ja, genau. Ich erinnere mich noch.
Ja, und das waren dann die 3 Jahre.
Ja, krass.
2020 Corona, genau.
Ja, und wie war denn dann die Aufnahme im deutschen Team? Das würde mich jetzt noch interessieren. Oder hast du einfach den, wie heißt der nochmal, den Schnaps mitgebracht und dann läuft das schon?
Ja, die Frage können wir eigentlich da warst du schon gar nicht mehr in Regensburg, oder, Philipp? 22?
22 nicht mehr, nee, also ich wohnhaft ja, aber nicht mehr im Verein.
Ja, ja,
bestimmt, ja.
Ja,
genau.
Nee, da gab's ja damals noch einen kleinen Streit, weil der DLV die Nominierung für das EM-Team in Marathon 2022 ein paar Tage später vorgenommen hat. Und Dieter Schonau war in Urlaub, deswegen konnten die nicht tagen und haben halt die Nominierung noch ein paar Tage nach hinten verschoben.
Mhm.
Und
bekommen, glaube ich. Okay.
Und dann haben einige mit kapiert, dass das wegen mir ist, dass die das.
Nee, nicht kapiert. Ja, das ist richtig falsch aus. Die haben Anja Scher und ein paar andere haben dann reininterpretiert, dass der DFV extra den Termin noch hinausgezögert hätte für die Nominierung, um abzuwarten, bis Christina für Deutschland starten kann, um dann halt dann Christina fürs für das vermeintlich bessere Team dann mit aufzustellen. Deswegen, da gab es dann halt damals Ärger. Was aber, also wir kennen ja die Hintergründe.
Quatsch, war.
Kann die Sicht von Anja und von denen, die sich damals auf den Schlips getreten haben, nachvollziehen. Mhm. Aber war es in dem Fall.
Hatte andere Hintergründe.
Hatte andere Hintergründe gehabt, genau. Hätte auch keine Rolle gespielt. Die hätten auch trotzdem unter Vorbehalt Christina nominieren können.
Ja. Ach, interessant, das ist komplett an mir vorbeigegangen, glaube ich, damals. Ja.
Ja, das ist ja, wie auch damals, als wir auch mal den 10.000 Meter 2018, den Disput hatten.
Ja.
Das ist immer für die involviert sind, das ist super emotional.
Klar.
Aber für alle anderen drumherum ist es dann halt einfach so, ja, Leben geht weiter. Quatsch.
Genau, ja. Ja, absolut.
Wie war denn dann der erste Start, Christina? Weil, das war ja schon speziell dann, oder?
Ja, wie gesagt, meine Mutti ist 4 Wochen vorher verstorben und dann war das relativ emotional für mich.
Ja.
Und ich hatte so ein paar Schwierigkeiten im Training und so weiter und da konnte ich nicht jetzt wirklich mein Potenzial zeigen.
Hm.
Aber es war relativ schönes Erlebnis, also eine Goldmedaille so beim ersten Start. Das war ziemlich geil. Die Atmosphäre in
München selber mit der Strecke den Zuschauern und allem war ja schon besonders.
Das hat mich ein bisschen gepusht mit ganzen Schwierigkeiten. Mhm. Ja.
Generell, vielleicht kann man da ja anknüpfen, weil in München ist ein ganz guter Punkt. Ich meine, Christina für Deutschland gestartet, aber auch natürlich nicht mehr auf der Bahn, sondern auf der Straße. Und das führt uns natürlich so ein bisschen jetzt Richtung Hamburg ja auch. Kommt ein Sonntag, steht der Hamburg-Marathon an. Ihr seid beide das erste Mal, und das ist auch besonders, das erste Mal beide im gleichen Rennen sozusagen jetzt im Marathon am Start. Gab es, glaube ich, jetzt so bislang noch nicht, wenn ich von den Veranstaltern richtig informiert bin.
Und auch Halbmarathon war zum ersten Mal in Berlin.
Stimmt, in Berlin haben wir es auch gesehen, richtig. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob das so in der Konstellation schon mal stattgefunden hat. Also, dass ihr beide zusammen natürlich bei den großen Rennen auch wart, also Christina mit in München beispielsweise bei Sebastians Marathondebüt oder anderweitig, das ja schon, aber nicht beide gleichzeitig am Start. Und
also zumindest nicht beide mit Leistungsgedanken angegangen. Also
genau, Pacing und so hast du ja, glaube ich, auch immer mal wieder schon gemacht. Genau,
aber nicht dann ambitioniert selber auch in die Stadt gegangen.
Genau.
Einer oder andere ist immer schlechter.
Naja, aber also es ist ja jetzt auch grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn man, glaube ich, den eigenen Partner teilweise ja auch als, Unterstützung, Betreuer, ja, wie auch immer, der kennt dann ja auch mit am besten vor Ort mit dabei hat, auch 2022, genau, da bist du ja dann auch deine Bestzeit gelaufen, hast du ja sehr starkes Rennen gehabt in Hamburg, Christina, warst du ja, Sebastian, auch vor Ort mit dabei. Seit wann, bei Sebastian weiß ich es, Marathon-Debüt war gleich München 2022, im Oktober. Christina, was war dein
Debüt? Ja, 21. Das weiß ich natürlich, weil das war ganz in der Nähe von meiner Heimat und
Köln?
Dort, Heimat, hallo. Ne? Und dort hält mein Vater noch den Familienrekord im Marathon.
Ah, dann musst du bestimmt was essen.
Essen-Baldeneysee, richtig? War dein erster Marathon, oder?
Genau.
Ja. 2,27, hilf mir. 2,27 irgendwas, 30. Ne? Ist, glaube ich, immer noch Streckenrekord.
Ja.
Ich meine ja. Mhm. Er ist ja nicht so ein großer Marathon, aber
das ist natürlich toll zu laufen. Das waren vielleicht 500 Mann wegen Corona und so weiter am Start. Zum Glück hatte ich dann Tempomacher an meiner Seite, dann war ich nicht ganz so einsam. Aber es hat mir relativ viel Spaß. Das war mein liebster Marathon, denke ich.
Weil der erste.
Ich hatte keine Schwierigkeiten, nichts. Also so ein paar Wehwehchen unterwegs, aber das habe ich relativ schnell ausgeblendet. Und das ging so von einem zu anderen Kilometer immer schneller und ich konnte noch die letzten 2, 3, 4 Kilometer schneller laufen. Ich habe gedacht, wo ist dieser Wand? Wovon alle Hammer, sprechen.
Ja, hast auf den Hammer noch gewartet. Also ja. Das klingt großartig. Also genau so muss eigentlich ein erster Marathon sein im besten Fall. Es macht das natürlich auch am meisten Spaß. Es wird sehr schwer, so einen Marathon leider zu reproduzieren. Also es ist nicht unmöglich, aber man lernt
dann... Es hat ja auch perfekte Bedingungen.
Genau, man lernt ja dann kennen, dass zu einem guten Marathon nicht nur gehört, dass man selber sehr gut in Form ist. Das ist natürlich schon mal auch wichtig und dass man einen guten Tag hat. Sondern drumherum muss ja dann auch alles passen. Ich glaube, Hamburg war ja noch ein kleines bisschen sogar schneller. Ein paar Sekunden, glaube ich, sogar als damals.
Eine Sekunde.
Okay. Aber ich glaube, damals.
Bestzeit ist Bestzeit, hallo.
Ja, ja, wir haben uns nach dem Rennen unterhalten. Du warst, glaube ich, mit dem Pacing nicht so happy. Und dann war ja auch Hamburg von, ich glaube, vom Wetter damals auch windig. Ja. Genau, windig und so. Da, wenn solche Faktoren nicht ganz so mitspielen, ist es halt trotzdem gleich sehr viel schwerer, sich zu verbessern.
Aber ganz ehrlich, Philipp, wenn Frauen sich über das Pacing beschweren, das ist ja immer für uns Kerle.
Gut, dass es Sebastian aufgebracht hat. Ja. Ich hätte es mich jetzt nicht getraut, aber
jetzt fangen die Jungs wieder an zu weinen, Christina. Ich kann
ja,
nicht
ich habe mich beschwert, weil mein Tempomacher keinen Windschatten gemacht hat. Er ist immer daneben gelaufen. Ich habe ihm gesagt, geh vor. Und
Wir sind froh, wenn der kenianische Pacemaker halbwegs gerade ausläuft.
Wenn er halbwegs gerade ausläuft,
wenn er da ist.
Wenn er nicht in 10 Sekunden die Kilometer hin und her wechselt und wenn er auch wirklich mal bis 30 rennt und nicht bei Halbmarathon vielleicht schon Feierabend macht, dann sind wir auch schon happy.
Sebastian, ich möchte keine Wunden aufreißen, aber manchmal reicht schon, wenn er den richtigen Weg läuft, oder?
Auch das, ja.
40 Sekunden kann man schnell verschwenden.
So, denn wie geht dir das denn jetzt an am Sonntag? Ja, was verändert das jetzt in der Vorbereitung? Und erzählt mal,
wie war denn die Vorbereitung?
Was ihr vorhabt, ja.
Genau.
Ja, ich kann über meine Vorbereitung nicht so optimistisch sprechen. Ja, ich hatte viele Probleme unterwegs. Die letzten zwei Wochen waren auch sehr schwer. Also 3 Tage nach Berlin-Halbmarathon bin ich ohnmächtig geworden beim Arzt. Und,
ach du Scheiße, okay.
Ja, er hat eine Vermutung, dass ich irgendwelche Krankheit habe. Und das müssen wir jetzt noch klären.
Die Stoffwechselstörung, ja, das müssen wir nochmal abklären.
Ja, ich gehe morgen nochmal zu ihm zur Blutabnahme, weil er keine Rauschen dabei hat für diese speziellen Tests, vor 2 Wochen. Und dann am Donnerstag gehe ich noch vor der Reise nach Hamburg, nach Dresden zu Immunologen, um die Auswertung zu sehen von anderen Blutabnahmen, was ich gemacht habe vor 3 Wochen vom Berlin-Marathon. Ich versuche mein Glück wieder. Also in Berlin hat es ganz gut geklappt vor 2 Wochen. Das habe ich jetzt nicht so erwartet, dass es so rund läuft, obwohl die Hitze
war. Es war ja nicht keine sonderlich guten Bedingungen, muss man ja sagen. Genau. Es ist ja eigentlich niemand Bestzeit gerannt oder annähernd in dem Bereich.
Genau, und deshalb war ich sehr zufrieden. Und ja, ich hoffe, dass es auch in Hamburg relativ ähnlich läuft, wenn es läuft. Und ich gehe dann mit dieser Gruppe vor. 1:13:15 haben die eigentlich angesagt. Und mal sehen dann, was passiert.
Okay.
Boah, nee, bei mir Vorbereitung, ja, so ein bisschen zwiegespalten. Es lief eigentlich sehr gut, aber sie war leider ein bisschen kurz. Ich hatte im Dezember, kurz vor Weihnachten, wahrscheinlich schon mal Corona gehabt und war dann im Januar auch nochmal krank und konnte dadurch erst eigentlich so richtig im Februar dann mit dem Training wieder langsam anfangen. Also dann erstmal wieder die Wochenumfänge langsam steigern und so weiter und so fort. Dafür lief es dann relativ zügig schon wieder sehr gut, das Training. Habe es auch das erste Mal geschafft, mal 2 Wochen nacheinander über 200 Kilometer zu kommen.
Oh, wow.
In meiner kurzen Marathonkarriere. Also es war auch schon mal wieder ein kleiner Sprung für mich. Und jetzt schauen wir mal, was in Hamburg rauskommt. Berlin war jetzt bei mir... Da habe ich zusätzlich zu der Hitze auch noch einen richtig schlechten Tag erwischt. Das war jetzt nicht die beste Motivation für den Marathon. Aber ich bin trotzdem guter Dinger. Ich habe jetzt auch gerade letzte Woche nochmal ein paar richtig gute Einheiten gehabt. Nochmal ein paar persönliche Bestzeiten. Man hatte so seine Key-Workouts und auf seinen Lieblingsstrecken. Und da
das ist ja aber mal nicht die, also das sind jetzt nicht die schlechtesten Zeichen. Also man hat ja... Nee. Viele, also gibt Ausnahmen, ich nehme es Hendrik mal als absolute Ausnahme, was Rennhäufigkeit anbelangt. Das ist jetzt nicht so by the book, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man jetzt üblicherweise eine traditionelle Marathonvorbereitung nehmen würde, dann macht man ja normalerweise in dieser Vorbereitung nicht wahnsinnig viele Rennen, also, sondern üblicherweise ist der Fokus sehr stark auf Umfängen, auf Training etc. Und dann fand ich auch persönlich bei mir früher immer so, du hast dann vielleicht mal einen halben gemacht oder was auch immer irgendwie in der Vorbereitung und das konnte so oder so sein. Also ich hatte immer das Gefühl, auch wenn dann vielleicht dieses eine Rennen, was du so als Trainingstestrennen mal eingebaut hast, das hat auch manchmal jetzt nicht so super laufen können, hat aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass man nicht gut drauf ist. Viel wichtiger, finde ich, und das hat der Sebastian gerade auch gesagt, ist ja, dass wenn man in der Vorbereitung das Gefühl hat, man fühlt sich gut, man kann ein paar neue Benchmarks einreißen, sagen wir mal Wochenkilometer oder beispielsweise, wie du gesagt hast, man hat ja dann bestimmte Workouts, die man häufiger macht oder Longrun-Qualitäten, marathonspezifische, wenn man da gute Leistung bringen kann und auch vielleicht Bestleistungen aufstellen kann, fand ich das immer bei mir aussagekräftiger, was ablesen zu können, um in einen Marathon reinzugehen, als ein Rennen, was man halt irgendwie zwischendrin mal einbaut oder so. Und noch dazu, ja, wie gesagt, Berlin. Ich bin ja nur gejoggt, aber ich dachte mir schon so, holy shit, ey, wenn die Leute da vorne auf 60, 61, 62 Minuten oder bei den Frauen auf 70 plus minus laufen wollen, das wird heute, glaube ich, nicht viel Spaß machen.
Ja, wir sind bis irgendwie 7 Kilometer waren wir auf 70 Kurs und dann dein Herzfrequenz ist geblieben und Tempo wurde immer langsamer.
Genau, das war trotzdem anstrengend, aber man hat gemerkt, man wird halt langsamer, ja.
Also die Voraussage ist auf jeden Fall besser für Hamburg. Wind kann ich noch nicht sagen, da müssen wir nochmal die Segelexperten im Hamburger Hafen fragen. Ja, auf jeden Fall Temperaturen deutlich
angenehmer. Also ich hoffe nicht wie gestern. Ich war gestern in Korschenbroich. Mhm. Zum Glück waren es nur 5 Kilometer, aber das hat schon
ein bisschen gebremst. Das war ja Sturm, der Niederrhein-Sturm.
Ja, so, das hat sich gewirbt.
Ja. Nee, das brauchen wir alles nicht, ne? Sag mal, und fangt ihr dann jetzt in dieser Woche schon an, euch anders zu ernähren? Macht ihr Saltin-Diät?
Normalerweise haben wir eine Woche lang Keto-Diät gemacht und dann eine Woche Carbo-Loading. Aber diesmal hat Sebastian entschieden, das nicht zu machen zum ersten Mal, zu ausprobieren. Und er traut mir nicht mehr. Also ich denke, und ich habe es sowieso nicht gemacht, weil ich gestern Wettkampf hatte, dann wäre Keto.
Am Ende fehlen mir wieder die Kohlenhydrate und dann verlaufe ich mich.
Nein, also das ist ja auch genau, das ist natürlich, also ich glaube, grundsätzlich in der Marathonvorbereitung gibt es ja, ich glaube, es gibt nicht die perfekte Vorbereitung, weil ich glaube, selbst wenn man eine perfekte Vorbereitung macht, denkt man an der nächsten Vorbereitung, was kann ich verändern im Training, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, Stichpunkt zum Beispiel Ernährung vorher. Ich kenne Leute, die schwören zum Beispiel auf so Keto-Geschichten, Saltin-Diät. Ich kenne andere Leute, die sagen, nee, auf gar keinen Fall will ich jetzt im Vorfeld, wie Sebastian jetzt sagt, irgendwie Gefahr laufen, dass ich mein Körper jetzt da nicht, wie soll ich sagen, top erholt und gut aufgeladen ins Rennen gehe. Also das ist ja, glaube ich, immer so, dass man versucht, irgendwelche Puzzlesteine noch umzudrehen, um vielleicht noch was besser zu machen. Insofern
bin ich da gespannt. Halt auch so ein bisschen das persönliche Ansehen, dass ich mir halt gesagt habe, hätte ich jetzt diese Woche letzte Woche nochmal Keto-Diät gemacht, dann fühlt man sich ja automatisch auch noch die ersten Tage auch ein bisschen emotional unausgeglichener. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir ergangen
ist. Schön, dass du das sagst. Ja, weil da kenne ich nämlich einige, die sagen, dass sie durch den Zuckermangel so schlecht gelaunt sind.
Ja,
und auch so unaushaltbar.
Ich habe nur Lust auf Schokolade.
Das letzte Mal bin ich dann auch 2 Tage ein aus dem Weg gegangen. Weil wir dann immer irgendwelche Sachen dann die ganze Zeit auf den Keks gegangen sind. Und dann hat man sich dann auch schwer im Griff, so richtig.
Das heißt, du hast jetzt die ausgeglichenere, den ausgeglichenen Approach gewählt, ja?
Genau. Und weil ich dann auch ein bisschen erstmal noch Berlin verdauen musste und dann halt auch noch das zweite Ansinnen, man fühlt sich halt auch körperlich schlechter und so habe ich mich halt jetzt letzte Woche nochmal richtig gut gefühlt und wie gesagt, konnte auch mal im Training mir nochmal beweisen, dass das, was da ist und gehe jetzt eigentlich guter Dinge dann in den Hamburg-Marathon rein. Mal sehen, unsere Gruppe. Ich wäre gerne noch einen Ticken langsam angelaufen, aber mal sehen, wie es im Rennen am Ende ist.
Wie ist der aktuelle Plan? Da sind wir noch nicht so drin, aber Ralf wird am Mittwoch schon nach Hamburg reisen, um auch die Pressekonferenz international und auch national mit vor Ort mitzuerleben, um alle Infos zu haben. Aber wie ist der Plan bei dir aktuell?
Also ich weiß nicht, wir laufen in der dritten Gruppe mit. Ich glaube, vor mir waren noch 2 andere und die wollen angehen den Halben in 63, 45 bis 64 Minuten.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Tatsächlich war das früher noch ein bisschen spannender. Da gab es ja, also das gibt es ja immer, das Technical Meeting, das ist am Samstag. Da passiert jetzt im Prinzip nicht mehr so viel, weil die Sachen im Grunde abgesprochen sind. Vorher ist es klar, welche Gruppen da sind, wie die Gruppen sind. Früher gab es da richtige Gemetzel zwischen den Trainern respektive Managern.
Also ich habe gehört, beim Berliner Halbmarathon muss Technical Meeting auch gut gewesen sein dieses Jahr.
Mit Schlägereien?
Das ging bis zu Sonntag früh noch.
Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay,
ihr könnt das gerne erzählen. Naja, Schlägereien nicht, aber das war...
Emotionale Diskussion.
Ja, nee, also richtig emotional war es auch nicht. Ich weiß nicht, das war
und dann hat es am Ende keiner geschafft.
Hat es ein bisschen...
genau so nämlich.
Ja, am Ende hat es der Pacer nicht mal geschafft. Der Pacer ist irgendwie... Der ist viel zu langsam gelaufen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat.
Ja, das ist ja immer so ein bisschen... Also man hat ja eine ideale Zeit für sich im Kopf, ja. Und jetzt ist ja wieder die Frage, ne, haben wir ja auch anhand deines Valencia-Marathons, Philipp, schon ein paar Mal gesagt, dann irgendwann stehst du zwischen Baum und Borke. Ja. Entweder entscheidest du dich, okay, ich gehe mit einer Gruppe mit, oder du bist entweder langsamer, als du willst, oder du bist zwischen zwei Gruppen.
Ja.
Ja? So, was ist das jetzt? Das ist Tod oder Teufel, ne? Also da kannst du dann wählen, was du dir dann antust, ne?
Ja, und 1.11 ist die nächste Gruppe. Das ist dann
also können wir halt auch, aber dann kannst du halt passieren, da gibt es dann auch nur einen Pacemaker, wenn du halt Pech hast, stehst du halt dann bei Kilometer 15 alleine da und läufst dann halt den ganzen Marathon als selbst durch, ja. Was dann auch hart sein kann.
Auf jeden Fall.
Also man hat natürlich auch Tage, wo man irgendwie vom Kopf her das durchsteht und auch das so rollt einfach runter, aber gerade wenn es dann halt windig wird oder irgendwas, mal sehen, wie es dann wird, dann kann es halt auch schwer werden. Aber ich meine, das ist wieder heuer auf hohem Niveau. Ich meine, wir Profi-Athleten, wir meckern dann immer rum über Pacemaker und dies und das und jenes und haben schon den Luxus, dass wir unsere eigene Verpflegungsstation haben, wo wir unsere eigenen Getränke haben und was weiß ich noch alles, all die Annehmlichkeiten am Start und im Zielbereich. Ich meine, was soll denn da ein ambitionierter Läufer, der da neben seinem Vollzeitjob sich auf den Marathon vorbereitet, sagen? Der muss ja dann auch einfach sehen, wie er mit den Gegebenheiten, so wie die sind, klarkommt.
Ja, wobei tatsächlich ja die großen Stadtmarathons da schon auch einen guten Service haben, sage ich mal, weil du natürlich da auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass du nicht wie in Essen am Baldeneysee dann alleine durch die Gegend läufst, sondern dass es halt noch mehr so Attentäter gibt wie dich, ne? Also du wirst ja da im A-Block praktisch für jedes Tempo Leute finden. Ne? Also
ich werde vielleicht ist es Plan dieses Jahr, wenn gesundheitlich jetzt abgeklärt alles ist, wieder in Essen zu laufen. Weil ich finde, dass diese entspannte Atmosphäre für mich idealer als ja, was willst du laufen und dann Pressekonferenz und das und jenes.
Man hat viel Termine vorher schon eigentlich, wenn man natürlich schon so bekannt ist und so ja auf so einem Niveau ist, dann sind da immer viele Verpflichtungen ja auch vorher mit verbunden. Deswegen, das stimmt. Also das ist auch gar keine Kritik, aber als Feststellung, das ist tatsächlich aber für Frauen insofern natürlich eine durchaus coole, ja, und auch wahrscheinlich sinnvolle Option, vielleicht sogar einen kleineren Marathon, aber mit einer schnellen Strecke. Und Essen ist, glaube ich, vor allem deshalb ein bisschen unterschätzt, weil er aktuell nicht mehr so auf dem Schirm ist einfach. Die haben jetzt nicht diese riesen Etats, wie es natürlich die ganz bekannten Marathonnamen haben, aber deswegen ist die Strecke ja nicht schlecht. Und wenn man natürlich als Frau...
Ja, es gibt nur noch diesen einen Kilometer berghoch und alles andere finde ich flach. Das bergab.
Genau. Und wenn du als Frau natürlich die Möglichkeit hast...
Das ist einmal um den See rum und es ist komplett flach.
Deine eigene Gruppe zu bilden oder deinen eigenen Pacemaker oder vielleicht auch zwei, drei Männer zu haben, die in dieser Leistungsklasse mithalten können, dann kann das wahrscheinlich wirklich die bessere Variante teilweise sein, als man muss im Vorfeld
und
dann...
Das wäre so ohne so viel Aufregung und Stress, keine Ahnung, bessere Comeback quasi für mich sein, als irgendwo dann sich wieder auf Berlin-Marathon zu melden oder keine Ahnung, Frankfurt.
Das ist bei Männern natürlich ein bisschen schwieriger, weil es natürlich in Sebastians Güteklasse nicht ganz so viele Leute gibt, die in Essen da sagen würden, ich laufe da mal spontan mit oder so. Aber das ist natürlich also ein Vorteil, den man sich auf jeden Fall überlegen sollte, auch zu nutzen. Also ich meine, das ist ganz klar. Aber ja, jetzt denken wir erstmal an Hamburg, ja, also wir beide, Ralf und ich, werden das Ganze kommentieren dürfen im Livestream dann ja auf YouTube. Das heißt, wir hoffen natürlich für bestmögliche Bedingungen, weil wir wollen natürlich geile Leistungen kommentieren. Wie ist bei euch der Plan bis dahin noch? Also wann werdet ihr Richtung Hamburg reisen? Müsst ihr beide dann wahrscheinlich auch bei der Pressekonferenz am Donnerstag?
Am Freitag.
Freitag.
Donnerstag ist, glaube ich, international und genau, wir müssen genau. Am Freitag da sein.
Genau. Ja, wie gesagt, ich bin noch früh in Dresden am Donnerstag und dann fahre ich mit dem Zug nach Leipzig. Sebastian holt mich in Leipzig, sammelt mich dort ein und dann fahren wir gemeinsam nach Hamburg.
Weil in Dresden...
Ja. Okay, das ist natürlich mit der Bahn
ja, diese Immunologie
auch ein unsicheres Projekt. Ne? Zweimal umsteigen mit der Bahn, kommt ja wahrscheinlich am Samstag an.
Ja, heute war ich auch wieder mit der Bahn unterwegs. Oh, habe ich wieder.
Oh. Nee, die nach Dresden, das geht noch. Wenn man Richtung Hof fährt, dann ist es schlimm.
Okay. Ja, hör mal, dann hoffen wir, dass das alles glatt geht. Erstmal bei dir, Christina. Ja, das ist ja das Allerwichtigste. Ne? Gesundheit ist eh immer number one. Ja, und dass wir euch dann best gelaunt und ohne viel Stress in Hamburg am spätestens Sonntag um 8.40 Uhr, wenn wir loslegen, ja, irgendwo in der Nähe der Warm-Up-Halle sehen. Ja, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit und wir fangen schon mal mit unserer Show an.
Gerne, hey, freuen uns. Danke nochmal für die Einladung und dann bis zum Wochenende.
Ja, super gerne. Wir werden
hoffentlich schönes Wetter und viele, viele, die am Rand stehen. Und
also ich sage mal, mein Wunsch wäre so... blauer Himmel, bisschen Sonne, 8 Grad, windstill, das wär gut. Hatten wir auch schon mal in Hamburg, aber ist natürlich auch immer ein bisschen, ja, Lotterie.
Ja, ich hatte in Essen damals am Start 10 Grad, im Ziel 15 Grad, kein Wind, Sonne.
Traumbedingungen.
Das war, also ich denke, das werde ich nie und nimmer wieder haben. Ich hoffe, vielleicht.
Man soll niemals nie sagen.
Ja, wir drehen mal ein bisschen am Wetterfrosch und dann schauen wir weiter.
Ne? Genau. Wir werden übrigens, das vielleicht noch ganz kurz für all diejenigen, die natürlich hier zuhören, ja, wir werden in den Shownotes noch Christinas und Sebastians Instagram-Profil verlinken. Ja, den solltet ihr auf jeden Fall folgen, weil nicht nur das Rennen in Hamburg sicherlich spannend ist, sondern auch, was die natürlich darüber hinaus zukünftig noch so treiben werden. Deswegen, genau, gerne den beiden folgen und genau, ansonsten, ja, ey, vielen Dank für eure Zeit, war super spannend, mit euch zu sprechen und wir drücken schon mal die Daumen, aber wir sehen uns ja dann auch noch vor Ort in Hamburg.
Ja, und ich bin schon mal vorgereist nach Hamburg, um zu schauen, ob hier alles in Ordnung ist für das große Laufwochenende. Philipp kommt ja erst nach den Road of Records in Herzogenaurach, nachgereist nach Hamburg. Da treffen wir natürlich hoffentlich dann auch in bester Laune und in bester Form die Familie Händel wieder. Aber ich habe mich erstmal mit dem Race Director, mit Frank Thaleser getroffen. Frank. 3 Tage vorm Rennen, ja, wie geht's, was macht das Wetter, wo sind die Sorgenfalten noch?
Also tatsächlich habe ich mir abgewöhnt, auf eine App zu gucken und wenn, dann gucke ich auf 9 Apps. nimm sie im Quadrat, Pi mal Wurzel und dann gucke ich Sonntag aus dem Fenster und lass mich überraschen. Also das ist tatsächlich, es geht ja fast noch nicht mal um uns als Veranstalter, dass du schönes Wetter hast, aber nicht nur die Top-Athleten bereiten sich ja auf einen tollen Tag vor, sondern halt auch alle Hobbyläufer, wenn man sie so sehen darf. Das ist ihr großer Moment und wenn dann die Bedingungen halt bescheiden sind oder nicht so, wie man sich ja vorher das alles halt erträumt hat, dann tut es mir halt ja auch für die leid. Und ehrlich gesagt muss man sagen, die Topläufer sind 2 Stunden und ein bisschen halt dann bei schlechtem Wetter unterwegs und der ein oder andere dann halt mindestens halt das Doppelte. Und dann wird es halt entweder wirklich richtig heiß oder es wird halt nass und kalt.
Ja, also bis jetzt sind ja die Vorhersagen auf jeden Fall sehr okay für eine Laufveranstaltung, sag ich mal. Aber du hast es ja richtig beschrieben. Es ist ja eben nicht nur die 1%, die vorne das Ding unter sich ausmachen, sondern es sind ja deine 15.000 Leute und deine Kunden letztlich, die dahinter ja auch alle ihre persönlichen Ziele haben. Dazu haben wir ja in diesem Jahr noch eine Sondersituation durch Olympia. Wir haben vorhin in der Pressekonferenz, die hier schon stattgefunden hat, mit den internationalen Top-Athletinnen und Athleten schon gehört, dass es unglaublich große Felder gibt für die Olympianormen, die man ja hier noch laufen kann. Das verändert ja nochmal was, weil du hast ja mehrere Spielflächen in deinem Marathon drin, der sowieso vielschichtig ist, ne?
Ja, das ist Juri van der Velden, der das sportliche Feld zusammenstellt. Der hat es ja auch gesagt, wir hätten 100 Athleten mehr nehmen können, die noch Normen laufen wollen. das übersteigt tatsächlich unsere logistischen Fähigkeiten halt auch auf der Strecke, weil wir wollen natürlich jedem halt eine optimale Versorgung auf der Strecke geben. Und jetzt haben wir schon alle 5 Kilometer 10 Tische nur für die Top-Athleten halt stehen. Und wenn du noch 100 Athleten mehr halt hast, dann hast du hinterher 42 Kilometer Tische an der Strecke stehen. Das funktioniert nicht. Aber das Interessante ist ja tatsächlich halt auch, dass viele Veranstalter ja das Rennen nur von diesen 50, 60, 70 Top-Athleten halt sehen. Und wenn man ja auch heute hier in dieser Blase gewesen ist, das ist ja auch genau das. Das ist für die der Marathon, diese 80 Leute. Aber dass hinten dran halt noch 14.920 andere halt kommen, das ist schon auch für uns als Veranstalter sehr schwierig, diesen Spagat halt zu machen, dass du auf der einen Seite natürlich vorne guckst, was laufen sie, aber du auch für den, der 6 Stunden 30 läuft, genau so die Verantwortung hat, dass er halt gesund ins Ziel kommt, hinterher seine Sachen abgeben kann, seine Medaille halt bekommt und auch das Stück Melone halt noch bekommt. Und das ist halt schon das Schöne, auch gerade das Schöne an so einem großen Stadtmarathon, dass du diese Vielschichtigkeit halt hast. Die hast du bei kaum einer anderen Veranstaltung, kannst du das so abbilden.
Ja, also wir befassen uns ja auch oft mit den Gästen hier bei uns in der Community, logischerweise mit dem Top-End, ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass unsere Community ja im Wesentlichen die Kunden sind, die im Feld laufen bei dir, ja. Also sei es jetzt Marathon oder Halbmarathon, kommen wir gleich nochmal zu. Wie viel merkst du denn von denen so im Laufe des Jahres oder an diesem Wochenende? Weil klar, du beschäftigst dich natürlich auch, weil sie einfach betreuungsintensiver sind, sehr stark mit den Profiathletinnen und Athleten.
Ja, tatsächlich beschäftige ich mich ab Mittwoch mit den Top-Athleten oder ab Montag, weil dann rufen halt die Manager an oder halt Juri und sagt, es hat mit dem Visa nicht funktioniert. Mhm. So, dann bin ich halt der Botschaftsbeauftragte für Nairobi und Addis Abeba und Eritrea und Sonstiges. Und bis dahin ist es tatsächlich bei uns zumindest so, dass ich Juri sage, das ist mein Budget, das ist so ein bisschen meine Vorgabe und er stellt dann das Feld so zusammen. Und mittlerweile ist es tatsächlich, die letzten beiden Jahre sind bei uns leistungsmäßig wahnsinnig gelaufen, dass wir gar nicht mehr so viel Werbung machen müssen, gerade nicht in Ostafrika. Wo liegt Hamburg? Was ist Hamburg? Was kann man da halt laufen? Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren ein Stück weit verselbstständigt, dass man uns halt da kennt. Tatsächlich betreuungsintensiv sind unsere Kunden, die Hobbyläufer. Also man muss sehen, im Teilnehmermanagement sitzen bei uns mit 1,5 Stellen halt besetzt. Die machen die letzten 4 Wochen vor der Veranstaltung im Schnitt 200 E-Mails am Tag.
Wow.
So, teilweise gehst du Freitag nach Hause und du hast halt Montag.
Aber immer dieselben Fragen?
Zum größten Teil ja. Und das muss man auch so sagen, das soll jetzt keine Kritik an unseren Kunden sein, aber es ist, viele Dinge kannst du ja nachlesen bei uns auf der Seite.
Aber ich sage immer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ja. Aber es ist ja manchmal auch mühselig, ne, sich durch alles durchzuflippern.
Ja, das ist das, was ich ja auch immer bei uns halt im Büro sage. Wir wissen viele Dinge und deswegen wissen wir auch, wo wir es finden. Mhm. Wenn du jetzt, und das ist für mich immer ein Beispiel, du kommst aus einer Kleinstadt mit 38.000 Einwohnern und du kommst jetzt an dem Wochenende nach Hamburg und da sind deine 38.000 aus deiner Kleinstadt, die stehen auf einmal hier rund um die Messehallen. Mhm. So, und das erschlägt dich einfach. Und dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass es schwierig ist, sich dann halt zurechtzufinden. Und dann, wie war das halt noch? Und dann schreibst du im Vorfeld einfach nochmal eine Mail und hinterher sagst du dir vielleicht, stimmt, so, hätte ich nachlesen können. Und je näher natürlich die Veranstaltung kommt und du noch nicht deine Registrierungsunterlagen bekommen hast, obwohl halt drin steht Mitte April, ja. Dann kommt die Mail am 14. April und dann sagen sie, ja, ihr wolltet die doch Mitte April versenden, dann denkst du dir, Mitte April ist der 15.
Ja, und 14. war ein Sonntag, ne?
So. Ja, und das sind dann halt die Dinge, wobei ich da auch tatsächlich wirklich für Verständnis für habe, dass es bei so einer Massenveranstaltung, die wir sind, so viele Eindrücke auf dich einprasseln. Wenn ich das noch sagen darf, wir hatten einen, der mir mal im Nachgang eine Mail geschickt hat, dass er es toll finden würde, wenn wir alkoholisches Bier im Ziel ausschenken würden im Nachtbereich. Er war jetzt schon dreimal in Hamburg und es gab kein alkoholfreies Bier.
Kein alkoholisches Bier, ja.
Kein alkoholfreies Bier. Dann habe ich gesagt, natürlich haben wir einen Riesenstand von unserem Partner da in der Messehalle. Und der war dreimal in Hamburg, ist dreimal ins Ziel gekommen und hat dreimal nicht diesen Bierstand gefunden.
Ja, der war schon besoffen vor Glück.
So, wie auch immer. Und da sieht man dann tatsächlich aber halt die Dimension einer solchen Veranstaltung, dass viele Leute halt wirklich nicht alles aufnehmen können. Und ja, am Ende des Tages sind wir froh, wenn alle gesund, nicht munter, aber alle gesund sonntags ins Ziel kommen. Und egal, ob sie 2:0, 3:59 oder 6:30 laufen, sie gehören alle zu dieser Veranstaltung dazu. Und das macht halt Marathon auch so schön.
Ja, wenn du jetzt über die Messe gehst an diesem Wochenende, das ja auch immer so ein Treffpunkt ist, logischerweise für viele, für sehr, sehr viele, erkennen dich die Leute überhaupt? Bist du angequatscht?
Ja, weil ich auch noch auf anderen Messen tatsächlich Flyer verteile. Ja, nicht mehr auf so vielen, aber ich suche mir Veranstaltungen halt raus. Ich sage einfach mal Köln, aufgrund meiner Heimat bezogen, bin ich halt auch gerne da. Ich mache Berlin, ich mache Amsterdam. Ich mache auch manchmal neue Dinge, um einfach mal zu gucken, wie machen es andere Veranstalter. Weil ich glaube, wenn du dir das alles nur aus der Entferne halt anguckst und nicht auch mal auf einer Messe 5 Minuten mit deinen Läufern halt redest, dann bist du zu weit weg. Und ich bin gerne halt nah dran. Ich möchte wissen, was die halt interessiert. Wir machen ja auch 4 Vorbereitungsläufe und da war ein älterer Herr da und der sagte mir dann irgendwann mal, weil er zum Schluss halt mit angepackt hat, das Zelt abzubauen, sie sehen einem unheimlich ähnlich. Und wir waren schon so am Schmunzeln, sie sehen dem Herrn Thaleiser so ähnlich. Und dann habe ich gesagt, ich bin der Herr Thaleiser. Und dann war der total überrascht, dass ich halt beim Vorbereitungslauf halt Getaway oder High Five ausgeschenkt halt habe. Und das ja, ist dann schon nett, so eine Anekdote dann halt mal mitzubekommen.
Ja, absolut. Ja.
Aber ansonsten, ich kann tatsächlich sehr anonym durch Hamburg gehen, ohne dass ich an jeder Ecke Autogrammwünsche erfüllen muss.
Ja, schade eigentlich, ne? Klar, wir gucken natürlich genauso, ja, weil wir auch einen geilen Livestream machen wollen, ja, und uns ja weiterentwickeln wollen. Wir gucken natürlich dann auch die internationale Konkurrenz an, also die großen Dinger, ne? Wenn man dann sich jetzt Boston angeschaut hat oder London angeschaut hat, wollen wir auch ein paar Sachen übernehmen, dass man unterschiedliche Aktionsfelder noch besser einfängt, also den Mix noch besser schafft zwischen der nationalen Brille auf die deutschen Läuferinnen und Läufer und die internationale, ja, hochklassige Konkurrenz. Wie viel nimmst du von den Majors, von den großen Rennen überhaupt noch mit in deine Organisation, in dein Jahr dann der Vorbereitung auf das nächste Mal?
Tatsächlich nichts. Ja, ich gucke mir gewisse Dinge an. Ich gucke Dinge auch hinterher im Nachgang nochmal halt an. Aber tatsächlich bin ich jetzt auch nicht so, dass ich mich hinsetze und 3 Stunden Chicago halt gucke. Und es ist halt auch schwierig sozusagen, das ist ja das, was mich interessiert, was passiert hinter den Kulissen. Ja,
das und, siehst du ja logischerweise dann nicht.
Und das siehst du halt nicht. Und ja, das ist das, was mich halt immer interessiert bei allem, was passiert hinter den Kulissen. Weil das muss man halt sehen. Also uns unterlaufen auch natürlich Fehler. Wir sind alle nur menschlich. Und da arbeiten jetzt an so einem Wochenende 3.500 Menschen, die zum größten Teil das alles ehrenamtlich machen. Und dass da nicht immer alles rund geht, ist halt normal. Aber tatsächlich ist, solange man das vorne nicht merkt, was hinten halt schief geht, so, dann ist es halt so. Und man muss zum anderen sehen, wir haben zum Beispiel zu Corona-Zeiten mit der Universität von Manchester zusammengearbeitet, die Massenbewegung halt analysieren. Also wer es wann wo, wann wird ein Rennen abgebrochen. Und da sind zum Beispiel die Amerikaner ganz rigoros. Chicago musste mal abgebrochen werden wegen zu viel Hitze. Mhm. Und die Amerikaner machen sich tatsächlich Gedanken darüber, wenn wir nach 3 Stunden den Marathon abbrechen, wo sind die Leute und wie kommen die in dem Moment halt wieder zurück?
Ich kann mich erinnern, wenn ich das kurz sagen darf, das war halt eine der wesentlichen Diskussionen beim Ironman hier, als die Diskussion war, brechen wir nach dem schrecklichen Motorradunfall ab, weil du hast halt da dann Leute irgendwo auf der Strecke und da reden wir ja von 100 Kilometern und nicht von nur in Anführungszeichen 42.
Ja. Ja. Da musst du gucken, bei Ironman hast du dann aber nur 2000, mhm, ne? Und hier ja, hast du
das, ne,
das Zehnfache halt. Das sind tatsächlich auch Dinge, die kannst du alle in der Theorie halt durchspielen. In der Praxis ist das halt wirklich schwierig. Und die Amerikaner machen es so, die wissen, wenn wir abbrechen müssen, dann brechen wir an der Stelle ab und an der Stelle stehen 300 Busse bereit. Mhm. Die dann aber auch von der City of Chicago finanziert werden. Und sowas funktioniert nicht in Deutschland. Also
so viele Busse hat die Stadt Hamburg nicht.
So viele Busse hat, nehme ich mal auch an, die Stadt Hamburg nicht. Und von daher muss man sagen, es ist bisher immer alles gut gegangen. Wir sind auch super organisiert. Die Frage ist tatsächlich, funktioniert die Theorie auch in der Praxis, mhm, wenn du einen Worst Case hast?
Ja, will man das wissen? Eigentlich nicht. Ne? Aber man muss es vorbereiten. Ja.
Man muss es vorbereiten. Also ein Beispiel halt dazu, es war 2017 oder 2018. Ich glaube, es war 2017. Da ist tatsächlich auf den letzten 10 Meter ein Teilnehmer zusammengebrochen mit Herzversagen. Und das Rote Kreuz hat ihn sehr schnell wiederbeleben können, mhm, aber der war nicht stabil. Mhm. Den haben sie 4-5 Mal halt zurückgeholt und in Hamburg haben wir ja 2 Einlaufkanäle. Mhm. Und das war roundabout 3:05, 3:06. Da weißt du halt auch. Da ist der
Traffic, ne?
So, und da kam halt der Traffic. Und du machst in dem Moment einen Zielkanal, mhm, halt zu. Und alles drückt da auf den anderen Zielkanal. Und dann treffen zwei Welten aufeinander. Nämlich die von den Rettungskräften, mhm, die diesen Mann halt retten wollen und müssen. Und von mir, weil ich weiß, da kommen jetzt noch 10.000. Und wenn jetzt
die kannst du nicht stoppen.
Und die kannst du nicht stoppen. Mhm. Wenn jetzt hier einer stürzt, mhm, dann hast du tatsächlich dieses Folgeding. Und in dem Moment hatten wir sehr heftige Diskussion da vor Ort. Ich glaube, an dem Wochenende war ich auf jeder Dartscheibe der Rettungskräfte verewigt. Wir haben das im Nachgang aufgearbeitet und haben dann auch einen Weg gefunden, Verständnis füreinander, mhm, zu bekommen. Und das sind die Dinge, die du dann aus so einer wirklich Stresssituation halt lernen musst. Weil es war ja, die Leute kamen rein und feiern sich und du sagst, mhm, sorry, du kannst jetzt hier nicht stehen bleiben,
du musst halt weg. Mhm.
Das heißt, der hat dich angeguckt und sagt, du, ich bin total happy, warum soll ich weitergehen? Und der kriegt natürlich nicht mit, dass auf der anderen Seite gerade halt um Leben halt gekämpft wird.
Ja. Ne?
Und das ist
Das ist spannend, dass du das sagst, weil das sind ja so, es sind ja letztlich Abwägungen von Gefahrensituationen. Ja. Ja? Das ist ja auch immer eine Frage, wenn du als Ersthelfer oder als Lebensretter irgendwo in ein Wasser springen sollst, ja, erstmal überlegen, was gefährdest du da jetzt noch mehr zusätzlich, mhm, zu der Situation, dem Unglück, das schon passiert ist. Und das ist ja da nicht unähnlich. Ne? Trotzdem interessiert mich, hat der Mann überlebt?
Er hat überlebt.
Ja.
Er lag 3 Tage im Koma.
Ja, aber überlebt
man
ist überlebt.
Man hat ne? ihn, als er wach geworden ist, hat er seine Frau gefragt, wo ist mein Handy und habe ich eine Zeit?
Also ein echter Marathonläufer.
Ein echter Marathonläufer, ja. Und tatsächlich, oh, das Problem ist gewesen, er ist so unglücklich gefallen, dass die Füße vor der Ziellinie waren. Okay. Und er hatte keine Zeit. So, aber ich glaube, in dem Falle war das dann...
Er hat trotzdem das Ziel erreicht.
Er hat das Ziel erreicht, ja. Und es war dann, glaube ich, mit der Zeit oder ohne der Zeit das kleinere Problem, was er an dem Wochenende hatte.
Ja, super spannend. Also jetzt schon viele Dinge, die wir, glaube ich, so noch nie geredet haben über Marathon und über eine Veranstaltung überhaupt oder über eine Veranstaltung hier in Hamburg. Sehr cool. Wir haben ja vorher schon auch kurz überlegt, wie bringt man eigentlich diese Menschen, die hier aus Ostafrika heute Morgen angekommen sind, dem Publikum nahe? Ja, also nicht nur den Läuferinnen und Läufern, die vermeintlich noch den ein oder anderen Namen kennen, aber wer sind eigentlich diese Menschen, die da ankommen, ja, die hier auf eine vollkommen andere Kultur und auf andere Menschen treffen und dann bei einer Pressekonferenz hier hingestellt werden? Du bist einen anderen Weg gegangen in diesem Jahr. Das werden wir am Sonntag ja auch zeigen, weil wir uns die Zeit dafür nehmen und den Raum dafür nehmen, um mal an diese Menschen näher ranzukommen. Ja, was war deine Idee?
Ja, ich meine, das, was wir ja auch in den letzten Jahren halt merken, wir sind recht familiär hier und ich hole die Athleten auch vom Flughafen halt ab und man merkt ja auch schon, wenn die im Hotel sitzen, in kleinen Gruppen zu dritt oder zu viert und an ihrem Handy halt daddeln, weil das machen die genauso wie die Europäer halt auch und sich kaputt lachen. Über irgendeinen Scheiß, ja, den sie da im Internet sehen, da lachen die sich kaputt. Und die quatschen wie wild. Und dann kommt ein Mikrofon oder du setzt sie in die Pressekonferenz und sie sind mucksmäuschenstill. Und das finde ich halt tatsächlich so schade, dass du von dieser ganzen Personality, die die halt haben, die haben alle eine Geschichte. Warum werde ich Marathonläufer? Warum bin ich heute hier? Sind wir tatsächlich nach Kenia gefahren und haben gesagt, so.
Ist ja eigentlich ein naheliegender Ansatz, ne?
Ist der naheliegende Ansatz, kostet natürlich Geld, aber ich möchte die Top-Athleten, die zu uns kommen, die möchte ich in ihrer eigenen Umgebung halt interviewen. Und wenn man sich das jetzt bei uns auf YouTube halt anguckt, wie die reden, wie sie aus sich herausgehen, wie sie tatsächlich wirklich mit einer Begeisterung ihre Umwelt halt zeigen und Bernhard Coach, unser Titelverteidiger, der hat eine Kuh im Garten, der hat 30 Hühner, also kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, halt, wenn man halt sagt, das ist ein Top-Athlet, der verdient richtig gutes Geld, nicht nur für kenianische Verhältnisse, sondern hier. Und er sammelt morgens die Eier ein von seinen 30 Hühnern und er kann auch eine Kuh melken. Und das finde ich halt, geht manchmal in dieser Welt, wo es nur darum geht, Weltrekorde zu laufen oder Streckenrekorde, geht tatsächlich ein Stück weit unter. Und da muss man mal gucken, wie man das tatsächlich noch ein Stück weit mehr personalisiert mit den Leuten, weil die haben so viel zu erzählen. Das ist schon klasse.
Also mal davon abgesehen, dass es natürlich auch tolle Bilder aus Kenia gibt in den YouTube-Geschichten, die ihr eingestellt habt, packen wir bei uns in die Shownotes. Wer nicht warten kann bis Sonntag, ja, könnt ihr schon mal einen kleinen Eindruck gewinnen oder sagen wir mal einen anderen Eindruck gewinnen als Platzierungen, Zeiten und so weiter, die sowieso ja nur Nerds verstehen. Ja, also die 0,5% Super-Nerds, die dann halt auch noch wissen, was gut, schlecht und mittel ist bei irgendwelchen Geschichten. Das ist ja auch noch der Punkt. Werfen wir noch einen Blick auf die deutschen Starterinnen und Starter, weil das ja auch immer logischerweise ein Punkt ist, der was macht mit einem Marathon. Ja, wir haben ja eine absolute Hochphase in der Marathonszene in Deutschland. Wir freuen uns natürlich auf die Händels, wir freuen uns auf Katha Steinruck mit einer besonderen Geschichte, auf Rabea Schöneborn, ja, die haben viele vergessen, aber ja bei den letzten Olympischen Spielen die beste Deutsche war. Was kommt auf uns zu?
Ja, das Frauenfeld ist oder man muss ja anders anfangen. Wenn man jetzt ganz kritisch sagt, laufen ja bei uns die Verlierer.
Die nicht bei Olympia sind.
Die, genau, aber sozusagen in der Welt des Leistungssports bist du ja dann schon der erste Verlierer, wenn du nicht mit dabei bist. Und wenn man jetzt gerade Thema Rabea halt sieht, die Beste bei den Olympischen Spielen beim letzten Mal, was es gerade da in Deutschland für eine Entwicklung abgeht. Also bei Männern und bei Frauen, das ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, das kann man nicht nur alles auf die Schuhtechnologie halt abwälzen, weil am Ende des Tages ist es ja auch eine Breite, die im Moment da ist. Ne? Also nicht nur einer, der da vorne läuft, sondern du hast halt die Breite. Und Katharina hat ja ein Familienduell mit ihrer Mutter, die hier in Hamburg deutschen Rekord gelaufen ist. Lange, lange, lange ist es her und diesen Familienrekord will sie sich halt holen. Mal schauen, ob es halt funktioniert. Ich darf ja noch gar nicht sagen, was sie halt anlaufen will.
Das ist aber auch wieder nur was für die 0,5%.
Wieder nur die 0,5%. Und und Rabea und Christina, die Christinas Bestzeit ist ja auch aus Hamburg von vor 2 Jahren. Die kennen sich halt hier aus und da glaube ich, werden die alle gut performen. Und bei den Männern ist tatsächlich dünn. Sebastian Händel halt läuft, also das erste Mal als Ehepaar halt am Start. Und tatsächlich, also wir haben hier morgen noch jetzt die Pressekonferenz oder bei euch ja dann halt gestern die Pressekonferenz mit den Deutschen. Also mich würde interessieren, ob die beiden dann morgens aufstehen, ein Küsschen geben und sagen, wir gehen jetzt zur Arbeit.
Also, ja, das haben die ja jetzt in unserem Gespräch vorher schon beantwortet. Haben wir die Küsschenfrage gestellt? Ich glaube nicht.
Also das müssen wir nochmal nachklären. Also das finde ich tatsächlich da jetzt eine sehr, sehr spannende Situation. Und das sind ja auch dann so Dinge, wo man sich nicht so Gedanken macht. Also zu meiner Zeit, als ich Sport gemacht habe, war ich auch mit einer Sportlerin liiert. Man hat immer gesagt, es kann eigentlich nur einer in der Beziehung erfolgreich sein, weil das ist ja, also die Spannung, die Sorgen, das Erfolgserlebnis zu teilen, oh, der eine ist gerade gut, der andere ist halt schlecht. Das sind ja auch interfamiliäre oder Beziehungskonflikte. Ja, das ist schon krass. Also deswegen, also diese Küsschenfrage, ne, stehst
die,
du?
Die klären wir am Sonntagmorgen. Die
Sonntagmorgen wir, auf ja. Und gehst du getrennt zum Frühstück? Gehst du zusammen zum Frühstück? Wann trennen sich die Wege? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich beide gleichzeitig miteinander auf dieses Rennen konzentrieren können. Also
ja, spannende Fragen, ja. die wir klären werden. Ne? Sonntagmorgen sind wir für euch alle da, ab 8.40 Uhr. Ja. Dann haben wir wirklich ein bisschen Zeit und die nehmen wir uns gerne und die geben wir euch gerne, um dahinter zu gucken. Ja, nicht nur hier in Hamburg dahinter zu gucken, sondern eben auch mit den Athletinnen und Athleten aus Afrika auf ihre Heimat zu schauen. Und einen Mehrwert zu haben, ja, dass man vielleicht dann danach das Rennen einen Hauch anders anguckt. Im YouTube-Kanal könnt ihr das Ganze live verfolgen. Philipp und ich sind dann sehr gerne für euch dabei. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn Frank den Wecker richtig gestellt hat, ist er auch dabei am Sonntagmorgen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein cooles Wochenende hier in Hamburg, wo auch immer ihr lauft oder das Ganze verfolgt. Man kann es auch nachträglich noch auf YouTube nachschauen.
Wir auf alle Fälle.
Ja, haben im letzten Jahr auch sehr viele genutzt, dieses Mittel. Sag ich vielen Dank, Frank, und ich wünsche euch eine super Woche. Bis nächste Woche.